ich glaube, in der vierten oder fünften Klasse, dann sollten wir dann unsere Berufswünsche irgendwie mal äußern. Und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte Kinderschallplatten machen, Jugendhörspiele. Und dann sagte die Lehrerin, ihr habt bis jetzt alle gehört, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man mit solch einem Berufswunsch Schiffbruch erleiden wird.
Ich habe auch beim Hörspiel hören immer gezeichnet.
Ich liebe das und ich bin es auch, weißt du?
Dadurch, dass uns Frau Körting wirklich Einblick ins Archiv gegeben hat, wir durften an die Skripte ran, wir hatten Kontakt zu allen möglichen Sprechern und Machern.
Und dann plötzlich. Wenn so Kritik kommt bei den Fragezeichen und so von Erwachsenen, da kann ich immer nur sagen, Leute, okay, ich akzeptiere das, aber ich habe ein Prinzip und einen festen Grundsatz, ich nehme nur Kritik von Kindern und Jugendlichen ernst. Mhm.
Hörspielplatz. Der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hörspielplatz. Und immer wenn ich das Intro höre und höre zum neuen Podcast hier, ganz so neu sind wir gar nicht mehr. Wir haben ja schon einige Folgen auf dem Buckel. Deswegen ist es umso schöner, wenn ihr uns bis hierhin treu geblieben seid. Und das lohnt sich, das wird sich auszahlen, denn wir machen spannend weiter. Heute in einer Konstellation, die für mich sehr ungewöhnlich ist. Einerseits bin ich, Colin, heute alleine als Moderator hier im Studio. Und wir haben gleich zwei Gäste und das sind beides Gäste, da würde ich jetzt auch mal sagen und das mit allem gebührenden Respekt und bitte nicht falsch verstehen, die sind so für viele Hörer vielleicht eher so aus der zweiten Reihe, denn wir haben sehr viele Sprecherinnen und Sprecher hier gehabt, also die Stimmen, die man kennt und vielleicht auch mit den Namen in den Booklets verbindet, aber zu einer Hörspielproduktion, da gehört natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr und zum Universum Hörspiele gehört sowieso nochmal gleich viel mehr. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute im Studio jemanden begrüßen darf, der als Autor unterwegs ist, der auch an den Knöpfchen, an den Drehreglern arbeitet und den Weg gar nicht so weit hatte. Ich begrüße André Minninger.
Muss man jetzt, wird ein Klatschen jetzt eingespielt?
Oder das
muss
könnten ich, oder wir muss vielleicht ich arrangieren, aber wir halten es ja ganz schlicht und bescheiden hier an dieser Stelle.
Oder muss ich jetzt einfach nur, ich sage jetzt einfach nur Hallo, ne, oder?
Zum Beispiel, oder was auch immer dir.
Das, wie cool ist das denn?
Ja, das ist Rocket Beans, das sind die Möglichkeiten. Wow.
Okay, ich verbeuge mich. Klasse.
Ja. Schön, dass du da bist. Und etwas weiter weg ist unser zweiter Gast, den ihr vom Namen her vielleicht kennt oder eben auch nicht, das ist aber auch vollkommen egal. Das ist der gute Wolfram Damerius, er ist uns nämlich digital zugeschaltet und sitzt gerade in Berlin. Moin Wolfram.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen, ist die Zeitverschiebung schon so weit gekommen, dass wir den Unterschied haben zwischen Hamburg und Berlin?
Ich höre meine Podcasts immer morgens.
Ach so, ja, das ist immer ein bisschen schwierig mit der Ansprache, ne? Also guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer das gehört wird. Soweit, wir haben gerade einen Freitag, es ist später Nachmittag in Hamburg. Der Schneefall hat gerade eingesetzt und ich mache mir zumindest Sorgen, wie ich nach Hause komme. Aber das soll heute weder Thema noch euer Problem sein.
Ne, ich hab's nicht weit, ich brauche nur 5 Minuten.
Ja, zu also Fuß. Vielleicht zurück 15, mal gucken, wie es draußen aussieht. Ja. Aber genug warm gequatscht an dieser Stelle. Ich weiß, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Fragen und ihr kennt uns. Wir würden keine Gäste einladen, die wir euch nicht einmal aufs Beste vorstellen mögen. In diesem Sinne, Mats ab.
Er war ein waschechtes Kassettenkind. Gut, diese Aussage trifft auf unsere beiden Gäste zu, aber fangen wir mit Wolfram Damerius an. Seine Liebe zu Hörspielen begann schon in seiner frühen Kindheit und lässt ihn bis heute nicht mehr los. Diese Leidenschaft ging so weit, dass Wolfram von 2012 bis 2013 sein eigenes Hörspielmagazin herausbrachte. Die Playtaste, ein kostenloses Online-Magazin und vielen Hörspielfans ein Begriff, wo er auch unseren zweiten Gast André Minninger kennenlernte. Aber zu ihm kommen wir gleich. Eigentlich ist Damerius hauptberuflich Erzieher und Medienpädagoge, nebenbei aber auch Grafiker und Illustrator und so entwarf er die Cover der Neuauflage der Gruselserie oder der Ferienbande. Eines seiner neuesten Projekte war die Europa-Chronik, ein 420 Seiten starker Rückblick auf die Entstehung des Erfolgslabels Europa. Unser zweiter Gast André Minninger ist Autor und Hörspielregisseur aus Hamburg. Er produziert gemeinsam mit Heike-Dine Körting TKKG und die drei Fragezeichen, für die er auch die Dialogbücher schreibt. Das bedeutet, er verwandelt die Buchvorlagen in Hörspielfassungen. Angefangen als Tontechniker beim Studio Körting ist er heute inhaltlich an den Folgen beteiligt. In einigen Produktionen taucht er auch ab und an mal in kleineren Sprechrollen auf und kümmert sich um die Soundeffekte.
Darf ich die zwei Jungs in ihre Obhut geben, Herr Kommissar?
Was geht hier eigentlich ab?
Auch er ist seit seiner Kindheit absoluter Hörspielfan und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, für den ihn sicher viele beneiden. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, André Minninger und Wolfram Damerius.
Ja, jetzt haben wir doch ein viel konkreteres Bild im Geiste, was ihr so macht und warum ihr heute meine Gäste seid, worüber ich mich eben auch sehr, sehr, sehr freue. Und ich glaube, dass wir hatten schon ein Vorgespräch und da wurde mir sofort klar, aber damit die Zuschauer vielleicht auch mal reingeholt werden, es ist kein Geheimnis, ihr beide, ihr kennt euch.
Ja. Ja. Ich glaube, seit bald 10 Jahre. Nee, 8 Jahre auf jeden Fall.
Du sag mal, Wolfram, ich habe echt gerade überlegt, als das in der Einspielung kam, wo haben wir uns denn das erste Mal gesehen? Ich habe das schon vergessen.
Also ich kann mal erzählen, wir haben uns...
das erste Mal, meine ich jetzt.
...gesehen und zwar durfte ich dich abholen. Ich habe bei dir geklingelt und du hast... ein TKKG-Zitat, und zwar eines meiner Lieblingszitate. Du hast damals Manowski gesprochen und hast die Türklingel aufgemacht. Hier wird bezahlt, und zwar voller Preis. Weil ich ihm schon im Vorfeld gesagt habe, dass diese Ansage von ihm in der TKKG-Folge mir damals als Kind unheimlich Angst gemacht hat. Und da war er dann live am Türklingelschild. Und
ja, aber die Frage ist, warum? Also wie seid ihr zusammengekommen überhaupt?
Genau, wir haben uns, ich habe damals die...
Über eine Kontaktanzeige.
Ja, die Vorlage war natürlich Premium jetzt, ja.
Also ich, André, ich glaube, 1-2 Ausgaben von der Playtaster sind rausgekommen und du warst als Hörspielfan selbst begeistert von dem Magazin, was wir gemacht haben. Da haben wir Interviews und Hörspielreviews und Hintergrundberichte zu verschiedenen Serien gemacht und hast relativ schnell Kontakt aufgenommen und hast gesagt, wenn wir Lust haben, können wir mal zu euch ins Studio Körting kommen und da dann mal was machen. Und das war dann natürlich, ich glaube, dann haben wir gleich für die 3. und 4. Ausgabe schon Themen aus dem Europastudio gehabt.
Stimmt, und dann haben wir uns das erste Mal gesehen und dann kamen wir aus dem Sabbeln gar nicht mehr raus.
Genau. Okay, ich glaube, das war ganz gut zu erklären, weil je nachdem, in welche Richtung wir gehen heute mit den Gesprächen, das erklärt dann vielleicht, dass ihr beide manche Insider habt. Ich versuche dann nachzufragen, sollte es irgendwelche Sachen geben, die ich dann vielleicht aufklären sollte im Auftrag des Zuhörers, der Zuhörerin, die da nicht ganz so weit ist. Aber klasse, dass ihr da seid. Deswegen, André, mal kurz zu dir. Du hast es gerade schon angedeutet, wir haben es gerade gehört. Du warst zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt, du warst schon bei Europa. Du hast angefangen als Tontechniker da. Habe ich das gerade richtig rekapituliert aus der Matz? Und mittlerweile bist du auch Autor.
Das erste Mal bin ich im Studio gewesen, da war ich, glaube ich, 16 oder 17 Jahre. Und seitdem letztendlich bin ich da im Studio Balkenende tätig und mit kleinen Pausen am Anfang. Aber seitdem eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind denn das jetzt?
Ich sag, 30 Jahre. Ja, das weißt du besser in Zweifel.
Ja, ich sag immer so 34, 35, kann auch 37 Jahre sein, irgendwie sowas in dem Dreh.
Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe so eine Vorstellung von, weil wir hatten Frau Körting hier, wir hatten viele Sprecher, die mit euch arbeiten oder im Auftrag von Europa gesprochen haben. Und man bekommt so dieses Gefühl, dass es neben so, ich sag mal, offiziellen Wegen, wie zum Beispiel ja Vorsprechen, wenn es um bestimmte Rollen geht, dass das Ganze auch so einen sehr, 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 sehr großen Anteil an familiärem, an Quereinsteigern, an Leuten, die vielleicht zufällig mal irgendwie damit zu tun hatten und dann da so reingerutscht sind. So hört sich das bei dir jetzt auch so ein bisschen an. Dass es also eine sehr große Familie ist mit vielen Möglichkeiten und engen Bindungen, die gar nicht so ganz so professionell sein müssen.
Reingerutscht kann man das nicht nennen. Ich würde es eher sagen, im Nachhinein reingedrängelt. Weil ich wollte natürlich, also das erste Mal, als ich mit dem Tonstudio Europa konfrontiert worden bin, das war, als ich diese Schallplatten natürlich gehört habe. Und dann habe ich die als Kind, damals schon Huibu und so, umgedreht, was man natürlich macht als Kind. Während das Hörspiel läuft, hat man die ganze Zeit, früher war das jedenfalls so, diese Schallplatte, also dieses Cover in der Hand, guckt sich das Bild die ganze Zeit an. Nach 5 Minuten wird es also langweilig, dann wendet man das Cover und dann waren da auch immer diese Vorankündigungen oder was es sonst noch im Neuheitenprogramm gibt. Und dann stand da unten dann immer drauf, Miller International, Schallplatten GmbH bei Hamburg, Quickborn. Und da dachte ich, ey, das ist ja hier in unserer Stadt, wie cool ist das denn? Tja, und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen und dann habe ich irgendwie den Entschluss gefasst, ja, das will ich werden, ich will auch Hörspiele machen. Und am allerliebsten jetzt bei Europa, weil das irgendwie alle so vertraut vorkam, diese Fotos mit den Sprechern Konrad Halver, Erna Nitter, Marga Marsberg und so. Und da dachte ich irgendwie, da will ich irgendwie in diese Welt, will ich irgendwie mehr hineinrutschen.
Aber das klingt dann so ein bisschen jetzt, mittlerweile sagt man es auch nicht mehr, so vor 10, 15 Jahren hieß es immer, ich will irgendwas mit Medien machen. Das ist ja erstmal so ein bisschen diffus.
Hattest du das schon? Das sagt man ja heute.
Sagt man immer noch?
Nein, früher hat man das Medien wie Medien.
Nee, aber ich meine, worauf ich natürlich hinaus will. Ich kann das total faszinieren, dass man so nachvollziehen. Die Faszination, man kennt die Platten und man möchte was damit machen. Aber gab es da schon so einen Aspekt der Produktion oder eine konkrete Vorstellung, so was genau für dich, André, passen könnte?
Nee, also ich muss ja sagen, ich habe ja gerne Hörspiele gehört und dann habe ich aber auch schon selbst Geschichten geschrieben. Als Kind, sage ich jetzt schon mal, ich habe schon mit 7 oder 8 Jahren, so hatte ich schreiben, also richtig einigermaßen schreiben konnte, auf der Schreibmaschine eigene Geschichten mir ausgedacht, am liebsten Fortsetzungsgeschichten, also mit Cliffhangern, das hat man früher auch nicht gesagt, sondern immer wie in der Mickey Maus früher stand, Fortsetzung folgt. Und dann habe ich die in der Schule in der großen Pause verkauft, habe ich Fotokopien davon gemacht. Und das war letztendlich ein gutes, erträgliches Geschäft, weil jede Woche irgendwie kamen denn die Leute an und sagen, ey, wo ist denn die Fortsetzung?
Das ist ja Hammer.
Ja, und die hat 50 Pfennig gekostet. Ich habe also keinen Gewinn dran gemacht, weil man musste früher 50 Pfennig für eine Fotokopie bezahlen. Und ich habe dann auch gesagt, mehr kann ich für eine Seite nicht nehmen. Das war quasi ein Plus-Minus-Null-Geschäft, aber das war ganz cool, weißt du, weil ganz viele, auch einige Lehrer kamen an und sagen, gib mal her und so. Naja, jedenfalls hat sich das denn in meinem Kopf verfestigt, dass ich sagte irgendwie, nee, das ist was für mich, ich möchte Hörspiele machen. Und dann war dann das so, ich glaube in der 4. oder 5. Klasse, dann sollten wir dann unsere Berufswünsche irgendwie mal äußern. Dann haben die anderen gesagt, ja, ich mache irgendwie, ich will Schuster werden oder ich will Tierpfleger werden. Und ich bin gesagt, ja, ich möchte Kinderschallplatten machen, Jugendhörspiele. Und dann sagte die Lehrerin, ach, das ist interessant, komm mal nach vorne, André. Ich bin aufgestanden, sag ich, was will die denn jetzt? Sag sie, sag nochmal, was du machen willst in deiner Zukunft. Oder wenn du erwachsen bist, sag ich, Kinderschallplatten, ich möchte Hörspiele machen. Ihr habt es jetzt alle gehört. Ich habe André nach vorne gebeten, damit ihr alle seht, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man mit solch einem Berufswunsch Schiffbruch erleiden wird. André, ich empfehle dir, denk dir etwas Neues aus. Etwas mit Zukunft. Und dann bin ich völlig wie ein begossener Pudel. Haben auch einige so, wie bei Hani und Nani, so im Hintergrund dann so gelacht. Weißt du, während das war ein Traum. Und dann bin ich dann nach Hause und war richtig verzweifelt. Ne? Weil früher waren da so Erwachsene, da hat man ja irgendwie Respekt vor gehabt. Und was die gesagt haben, das stimmt. Und dann dachte ich mir, oh, das ist der Horror und wie auch immer. Was, ich will das aber trotzdem machen. Dann kam ich dann am Montag, das war am Freitag ja gewesen, am Montag wieder in die Schule. Und dann kam die Lehrerin, hat sie mich wieder nach vorne gerufen und sagt sie, André, ich habe mir die ganze Zeit, das ganze Wochenende den Kopf zerbrochen, weil mir das solche Sorgen gemacht hat. Du hast mir so leid getan mit deinen Märchenillusionen und habe überlegt irgendwie, was kann denn der André dann mal werden? Und dann plötzlich bin ich in der Nacht hochgeschreckt und da fiel es mir ein, André, du wirst Kfz-Mechaniker. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe solche, weil ich dachte irgendwie, ich habe mich plötzlich im Gedanken gesehen mit öligen, schmierigen Händen in so einer kalten, im Winter in so einer Autowerkstatt unterm Auto, unter so einem Rollwagen, dass mir das Öl noch ins Gesicht tropft und so. Und ich dachte, abends das Öl nicht mehr von den Händen kriege. Du, ich war richtig bedient.
Also Respekt an die Lehrerin, die weiß, wie man Kinderträume fördert, wie man Wünsche, ja, wie man Kinder dahin bringt, dass sie eine eigene Entscheidung finden. Das ist ja unglaublich.
Du, so war das früher. Man darf ja nicht vergessen, als ich eingeschult worden bin, 1972, ich glaube, das ist 2 Jahre zuvor, da wurde erst die Prügelstrafe in den Schulen abgeschafft. Mhm. Also das war alles ganz anders.
Aber das Schöne an der Geschichte ist ja, und das hast du ja davor gesagt, du hast geschrieben, du hast die Geschichten verkauft, offensichtlich ja auch erfolgreich. Das ist ja dann quasi der Markttest für dein Talent.
Ja, Moment.
Nicht nur zu Hause zu Weihnachten bei Oma.
Künstlerisch vorlesen. Ja, kommerziell natürlich nicht.
Naja, aber immerhin, eine Plus-Minus-Null-Rechnung ist ja in dem Alter schon mal nicht so schlecht. Also,
naja, eigentlich war es ein Minusgeschäft, weil ich habe mich ja hingesetzt und habe ja auch irgendwie die Geschichten geschrieben und dann musste ich das in den Fotokopierladen gehen, musste das Geld dann in der ersten Auflage natürlich hier vorausstrecken.
Na, aber, okay, ich höre schon. Also doch lieber Kfz-Mechaniker.
Ja, ganz genau.
Ja, nee, aber das finde ich faszinierend. Also, weil genau das, das ist natürlich so was ganz Spezielles und auch ein Job, den gibt's ja nicht wie Sand am Meer, ne? Also da, das ist ja auch viel, wahrscheinlich mit ein bisschen Glück und ein bisschen Penetranz, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe. Aber würdest du sagen, du hast jetzt, mit dem Schreiben zum Beispiel, du schreibst ja auch ganz, ganz viele Geschichten, auch von ganz bekannten Serien, 3 Fragezeichen, um mal eine zu nennen. Ist das jetzt so auch nach all den Jahren und so wie es sich für dich heute anfühlt, hast du so das Gefühl, das ist immer noch dein Traumjob? Der kleine André würde heute genauso da stehen vor der Lehrerin und sagen, das möchte ich machen? Fiese yeah. Frage.
Vielleicht. Nee, gar nicht. Natürlich, yes. Ja, ich finde, das macht das weiter und ich sehe, das will ich auch völlig frustrierend. Ich hab's irgendwie, war das ein falscher Entschluss. Ich hätte doch was anderes machen sollen. Nee, ich finde das total immer noch geil. Ich finde es auch klasse und es wird eigentlich, ja, ich liebe das. Und ich bin es auch, weißt du? Das ist so, das ist jetzt nichts. Ich bin in dem Moment, wo ich das mache, und ich finde, das ist wirklich selten und da habe ich das ganz große Glück, dass ich in dem Moment, auch wenn ich arbeite und auch wenn ich schwitze und genervt bin und so, ne, ich bin glücklich. Ich möchte jetzt nirgendwo anders sein. Ich bin zur richtigen Zeit, also jetzt gerade, auch jetzt zum Beispiel, ne, genau am richtigen Ort. Und ich sage das Richtige. Vielleicht jetzt nicht irgendwie hier so rumgestottert und dip, aber so vom Inhalt her, so von der Message her, ist es, das ist das Tolle. Ne, dass ich das liebe und dass ich das bin. So würde ich das mal ausdrücken. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich gesagt habe.
Du bist hier zu Gast bei einem Internet-TV-Sender, der sich mit Filmen, mit Videospielen, mit Hörspielen jetzt, also wir ziehen alles raus eigentlich, dass wir uns freuen, dass wir unsere Miete mit etwas bezahlen können, was uns eigentlich total am Herzen liegt und Spaß macht. Und wo, also traditionellerweise sehen wir uns ja auch diesen Vorwürfen ausgesetzt. Das ist doch Quatsch. Ja. Lern mal was Vernünftiges spielen. Was? Naja, gut, okay. Also deswegen, ich glaube, du bist hier quasi unter Freunden und Menschen, die dich sehr gut verstehen. Und es ergibt absoluten Sinn für mich. Oder, ich weiß nicht, Wolfram, um dich vielleicht auch mal einzubinden im Fernsehen.
Ach so, Wolfram, hallo, du bist auch da, super.
Du bist ja so ein bisschen über Umwege dann letztendlich in diesem Boot mit dem Namen Europa gelandet, sag ich mal so.
Ja.
Aus der Fanperspektive, in der Fanperspektive bleibend und du hast ein Magazin gemacht, wie wir eben gehört haben.
Genau.
Was hat da den Anstoß gegeben? Also
es gab zu dem Zeitpunkt damals das, ich glaube, Hörbüchermagazin hieß es, ein Magazin, was richtig am Kiosk erschienen ist, was sich mit Hörspielen und Machern und so beschäftigt hat. Und ich glaube, das wurde eingestellt oder sehr reduziert. Es war dann irgendwann nur noch das Büchermagazin. Also dieser Hörspielanteil wurde immer kleiner von Ausgabe zu Ausgabe. Und das hat mich tatsächlich genervt, weil ich fand den Teil immer am interessantesten. Und irgendwann hatte ich mit einem Freund die Idee, sowas selber auf die Beine zu stellen. Und das war dann die Initialzündung für die Play-Taste und dass man einfach Berichte, Hintergrundberichte, Reviews und einfach so bestimmte Serien aufdröselt, weil wir wussten, es gibt natürlich Leute, ähnlich wie uns, Kassettenkinder, die einfach auch nach vielen Jahren sich mit der Thematik immer noch beschäftigen oder wieder beschäftigen.
Mhm.
Und das war der Grund, sich dem Magazin zu widmen.
Jetzt ist es ja so, dass Hörspiele haben natürlich einen unglaublichen Boom erlebt. Also das ist auch keine neue Geschichte und haben sich ja anhaltend auch wieder etabliert oder auch reetabliert, bestimmte Serien von früher und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt ein Magazin macht zum Thema, dann ist das in meiner Wahrnehmung immer noch etwas, was, wenn es um Informationen geht, um Gäste geht, um Geschichten geht, da ist ja das Internet jetzt nicht voll und man muss nur irgendwie einmal googeln und dann hat man so Stoff für seine Geschichten. Wie bist du da rangegangen?
Also die Hauptintention war, etwas zu machen, was ich selber gerne lesen möchte. Und sicherlich gab es viele Sachen, also im Internet zu lesen, aber die Hauptintention war halt auch an Sprecher, Labels und Macher, Autoren und Produzenten selber ranzutreten aus Fansicht und das zu fragen, was mich interessiert. Und der andere Aspekt war, darum auch in Magazinform halt das Layout technisch umzusetzen, also das auch darzustellen. Und wenn man einen Artikel über eine alte Gruselserie oder über die Masters of the Universe oder was auch immer macht, das auch optisch umzusetzen, so dass andere Leser sofort sich auch abgeholt fühlen, also einen gewissen Retro-Aspekt zu kreieren. Und also es war eine Mischung aus natürlich selber das Hobby zu frönen, aber sich auch auszutoben, grafisch.
Und jetzt mal nochmal aufs Inhaltliche kommen. Wenn du jetzt eben gesagt hast, okay, ich gehe jetzt mal an die Sprecher ran, an die Macher, um vielleicht mal Gespräche zu führen. Wie bist du da so angekommen? Ich meine, weil verglichen jetzt vielleicht mit anderen Menschen, die im Rampenlicht stehen, sagen wir jetzt mal mit ihrer Tätigkeit, sind ja Hörspielsprecher, hat sich natürlich auch stark geändert, aber doch ein bisschen mehr, naja, für viele einfach nur Stimmen und Namen in einem Booklet. Mhm. Also hat sich, natürlich, es gibt die super Topstars, ist vollkommen klar. Aber bist du da mit deinem Ansinnen auf offene Türen gestoßen oder erstmal ja. viel erklärbar gemacht?
Nee, eigentlich total. Und es ging auch sehr schnell, weil ich das Gefühl hatte, dass auch die Sprecher und die Macher und auch die Produzenten total glücklich waren, dass sie auch so in so einem Fokus dann plötzlich stehen und dass man gezielt über die Arbeit spricht. Und ich denke, gerade bei den Sprechern ist es so, dass der Hörspielbereich jahrelang, ist jetzt nicht mehr so, aber jahrelang halt so ein Nischenprodukt war. Das hat man halt noch neben Theater und Synchronarbeit halt noch irgendwie schnell nebenbei gemacht. Das fand ich halt nicht immer entsprechend, sondern es gibt halt genug Leute, die mit diesen Stimmen aufgewachsen sind, mit den Hörspielen und dementsprechend wollte ich halt auch die Gewichtung reinlegen. Also dass halt auch wirklich die zu Wort kommen und ja, das fand ich sehr interessant.
Dann ist es natürlich jetzt in etwas gegipfelt, vor kurzem veröffentlicht, in der Europa-Chronik. Wir hatten Frau Körting hier zu Gast, da hatte sie uns ein druckfrisches Exemplar mitgebracht. Also für alle, die sie noch nicht gesehen, gegoogelt oder vielleicht sogar in Händen gehalten haben.
Oder gekauft haben.
Oder gekauft haben, selbstverständlich. Danke für den Hinweis, André. Man kann sie erstehen für 35€. Klingt erstmal wow, das ist aber relativ viel Geld. Aber das ist mal ein richtiger Schmöker, also ein Hardcover in einem, ich bin da kein Profi, in einem sehr speziellen Format, sag ich mal, aber gespickt mit tollen Bildern, mit Artworks, mit Anekdoten, mit Fotos, also wirklich kunterbunte Zeitgeschichte mit Erinnerungen, die wieder aufkommen, mit einfach, egal wie man es wahrnehmen möchte, ob als Reise vielleicht in die eigene Erinnerung, als etwas, wo man was lernt, obwohl man da vorher von keine Ahnung hatte. Ich finde diese Chronik so großartig und du bist ja einer der Autoren. Ich meine, es klingt jetzt naheliegend, du warst vorher Fan, du hast ein Magazin gemacht, da bist du ja schon so ein bisschen wie eine wandelnde Chronik wahrscheinlich gewesen. Mhm. Oder wie kam es dann zu diesem Auftrag?
Also im Prinzip ist die Chronik, die Europa-Chronik, die Quintessenz aus unserem Fan-Magazin. Wir wussten, also entstanden ist es, weil wir, ich glaube, da waren wir bei der 7. oder 8. Ausgabe von der Playtaste. Das Jubiläum von Europa stand an, 50 Jahre. Und wir hatten durch Interviews und durch verschiedene Berichte einen regen Kontakt zu Frau Körting und hatten bei irgendeinem Treffen mal darüber gesprochen, dass man zum 50-jährigen Jubiläum ja auch was machen müsste, was irgendwie diesen riesen Kosmos von Europa einfängt und auch gerecht wird. Es war nicht ganz klar, in welcher Form. Wir hätten das gerne irgendwie als Sonderausgabe oder so für die Playtaste gemacht. Aber letztendlich war dann ganz schnell klar, dadurch, dass uns Frau Körting wirklich Einblick ins Archiv gegeben hat, wir durften an die Skripte ran, wir hatten Kontakt zu allen möglichen Sprechern und Machern, dass das für ein normales Heft einfach viel zu umfangreich ist und dem nicht gerecht werden würde. Da auch bei der Playtaste so ein bisschen die Luft raus war, wir haben uns auch mit vielen anderen Labels und Machern beschäftigt, war irgendwie klar, dass das unser Höhepunkt werden würde, dass wir jetzt wirklich da die Zeit reinstecken und haben, ich glaube, 5 Jahre insgesamt daran gearbeitet, durften halt wirklich lange Interviews führen, überall im Archiv mal reingucken und Sachen reinhören, auch in unveröffentlichte Produktionen. Das haben wir dann halt zusammengetragen. Also ich glaube, das erste Jahr war wirklich mit Scannen, Fotografieren und Durchlesen beschäftigt. Dann ging es an die Interviews, dann mussten die irgendwann abgeschrieben werden. Dann haben wir natürlich auch innerhalb der Chronik überlegt, wie bereiten wir das auf? Gehen wir nach Themen, nach Serien? Oder, und das ist dann die letztendliche Entscheidung, wir arbeiten wirklich diese Firmengeschichte chronologisch ab. Also gehen durch die Jahrzehnte und zeigen anhand der Firma, welche Produktionen im Laufe der Jahre entstanden sind.
Also ich bin ja natürlich bei weitem nicht so tief in diesem Game, wie man bei uns sagt, wie du jetzt. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, weil so liest man ja auch so eine Chronik mit diesem gewissen Bild, was man selber hat, dann auf das, was habe ich gehört, was haben Freunde gehört, was kenne ich so. Und man blättert vielleicht anfänglich so ein bisschen skeptisch rum. Haben sie daran dann auch gedacht und das? Mhm. Und am laufenden Band habe ich Dinge entdeckt, von denen ich erwartet oder gehofft hatte, dass sie drin sind, aber auch ganz, ganz viele so verborgene oder vergessene Sachen. Ich hatte total vergessen, dass ich das kleine Mädchen und das blaue Pferd zum Beispiel als Kassette hatte. Damals fand ich es toll. Ich habe es dann direkt nochmal gehört, fand es gar nicht mehr so toll, aber darum soll es gar nicht gehen. Wie weit kann man jetzt sagen, das Ding ist tatsächlich komplett? Oder musstet ihr da viele Kompromisse machen? Also für mich ist das alles, was mich betrifft, ist da drin.
Also natürlich mussten wir immer wieder Kompromisse machen, weil wir überlegt haben, wie gerecht wird man den einzelnen Serien? Und natürlich ist eine Serie wie die drei Fragezeichen oder TKG, die halt über Jahrzehnte omnipräsent sind, auch bei Europa, haben eine andere Gewichtung als Dämonenkiller, die nach 5 Folgen eingestellt wurde und im Prinzip nur ein Jahr stattgefunden hat. Dementsprechend mussten wir natürlich auch gucken, wo sind, welchem Thema, welcher Produktion gibt man mehr Raum und welcher nicht. Also da haben wir natürlich lange dran gefeilt. Und sie ist insofern nicht vollständig, wenn man jetzt zum Beispiel den Anspruch hat, alle Produktionen zu sehen. Das ist gar nicht möglich. Also hätten wir alle Cover, das sind tatsächlich auszugsweise Cover, alle gezeigt, dann wäre das Buch doppelt so. Mhm. Und außerdem muss man noch ein paar Ziele für Folgeproduktion haben.
Ich wollte es gerade andeuten, aber du sagst es schon. Es ist ja auch schön, wenn so eine Erfolgsgeschichte vielleicht, also wir hoffen, dass es eine wird oder bleibt oder schon ist, das weiß ich jetzt gar nicht, aber vielleicht eben dann auch Fortsetzungen findet. Aber das ist ja nicht dein einziger Anknüpfungspunkt, sondern du bist eigentlich Medienpädagoge und hauptberuflich eigentlich Erzieher, aber eben auch Illustrator. Du bist ja auch als Illustrator dann bei Europa beauftragt worden, Cover zu erstellen.
Ja, also es hat sich ganz klar durch die Playtaste und die Arbeit an der Chronik entwickelt und der dadurch entstandene Kontakt zu André Minninger. Ich habe immer schon, also zeichnen und illustrieren, seit ich denken kann, mache ich das, dass ich für Hörspielproduktionen Cover und Illustrationen gemacht habe. Das ist ungefähr auch so mit der Playtaste entstanden, für die ich ja auch komplett das Layout und die Grafiken gemacht habe, dass dann halt auch andere Macher drauf aufmerksam geworden sind. Ach Mensch, der illustriert auch selbst und der kann Layouten. Und dann ist durch den Kontakt zu André und zu Frau Körting im Prinzip, die das auch mitgekriegt haben, dass ich Illustration mache, die Zusammenarbeit an der Gruselserie entstanden.
Genau, und das trifft sich ganz hervorragend, weil zumindest die alte Gruselserie, ich oute mich direkt, ich habe vorhin schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das könnt ihr natürlich nicht wissen, im Vorgespräch hat mich André schon zu Recht gescholten, dass dieses Projekt, was euch beide zusammenführt und wo ich immer sage, oh, Gruselserie, Macabros, Larry Brandt, das waren so meine ganz persönlichen Highlights als Horrorfan. Nein, die 9 Folgen habe ich noch nicht gehört, aber das ist natürlich jetzt trotzdem ein schöner thematischer Schulterschluss, denn André, du sitzt als Autor der Gruselserie, der 9 Episoden da. Wolfram, du hast die Cover gemacht. Wie kam es dazu, diese Serie quasi wieder zu beleben oder fortzuführen, muss man ja sagen?
Wolfram, 1981 kam die raus, oder 1980?
81 kam sie in den Handel, ja.
Gut, 81 kam sie in den Handel. Ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal im Studio Europa war, dann war das 1980... im Herbst, da kam ich dann rein und da war wirklich Heidi Körting dran am Mischpult dabei, die Folge 7 abzumischen. Hab ich dann gefragt, ja, was ist denn das? Ja, wir machen eine tolle Gruselserie und so, die kommt dann zu Ostern raus nächstes Jahr und bap, bap, bap. Und seitdem war ich eigentlich schon infiziert, weil ich durfte da ungefähr 3 Minuten ungefähr zuhören. Ich war nämlich das erste Mal, wollte ich mich so als Sprecher vorstellen, weißt du, wenigstens mal für eine kleine Nebenrolle, so um nur mal vielleicht mal so Hallo oder Aua zu rufen. Als ich dann jedenfalls dann nach Hause gegangen bin, irgendwie habe ich diesen 3-Minuten-Ausschnitt irgendwie im Kopf gehabt und nie vergessen, der ist bis heute auch da.
Welcher ist, kannst du es präzisieren?
Das war das Ende von der A-Seite, als die Mumie das erste Mal auftaucht. Seht doch, der Schatten dort. Das war Heidi Schaffrath. Und ja, jedenfalls seitdem war ich von der Gruselserie, irgendwie war ich da infiziert. Und ich habe mir dann auch dann, das war im April 81 dann, da ich auch alle 10 Folgen, alle 10 Kassetten gekauft, weil ich wusste ja, dass das erscheint. Habe dann auch das Geld bis dahin gespart. Das waren dann sage und schreibe 70 Mark, das war damals sehr viel Geld. Das war aber das Größte, das war so cool, weißt du, mit einer Tüte von Kaufhof Galeria irgendwie nach Hause zu gehen, wo 10 Kassetten drin waren. Und ich habe dann schon überlegt, irgendwie mit der 1 anzufangen, ist ja irgendwie blöd, weil die kannte ich ja schon. Die Folge 2, Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten, kannte ich auch schon, weil das war, die gab es ja schon mal als Einzelhörspiel damals. Die wurden dann in die Serie integriert. Folge 3, Dracula, ja, die kenne ich ja auch schon. Hä, Moment mal, die ist ja gar nicht von Konrad Halver, ist eine Neuaufnahme, okay. Schloss des Grauens, hä, das Bild kenne ich aber, den Titel nicht. Ach so, das ist hier das Gespenst hier vom Schlosshotel. Und letztendlich war dann erst die Folge 5, die erste letztendlich, die mal, wo ich dachte, das wäre was Neues. Ich habe die auch alle, die ersten 6 dann am ersten Tag bis in die Nacht auch durchgehört. Na, nicht wahr, denn ich fand das total geil. Ich fand das auch irgendwie so schön, was ich auch geil fand, dass es halt kein Horror war. Weißt du, das war, fand ich letztendlich so harmlos. Ich fand das damals schon albern, dass da drauf stand ab 12, weil ich finde, fand die hätte man auch ab 8 oder 9 schon wie ihm hören können. Es wurde dann auch gemunkelt, dass das ein Werbetrick ist, um die Kinder heiß zu machen. Also bei mir, ich war ja, wie alt war ich denn? 65 geboren bin ich. Wie alt war ich da? Na? Schneller!
50, du warst jung.
Ja, genau. Ich war total jung, bin ich immer noch geblieben. Ich gehe auf die 60 zu, nebenbei mal gesagt, werfe ich ein.
Ihr seht es nicht, aber ihr würdet es auch nicht sehen, wenn ihr es sehen würdet.
Und auch nicht glauben tätet.
Absolut.
Ja, aber guck mal, all das, was ich erzähle.
Ja.
Ne? Schon allein, weißt du, die Kiddies, die jetzt hier im Unter, die jetzt euch, dass die sich jetzt das Ding anhören. D-Mark, 6,95 Mark, wovon redet der? Mama, was ist D-Mark? Gut, also, was ich sagen wollte, also die Serie hat mich total in den Bann gezogen, dann wurde sie eingestellt. Ich weiß auch, warum sie eingestellt wurde.
Bitte.
Damals war ich nämlich schon in dem Studio, also ich habe mich halt dann schon gearbeitet und dann kam ein Schreiben flatterte ins Studio. Es gab eine einstweilige Verfügung, die Insel der Zombies zu indizieren, Indizierungsantrag zu, und aufgrund, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ich habe den Film auch nie gesehen, des Filmes, ein Zombie hing am Glockenseil.
Mhm.
Und ich wusste irgendwie ungefähr so, was das irgendwie war. Ich hatte, glaube ich, mal ein paar Freunden dann irgendwie auch mal, das ist irgendwie sowieso, sind so Filme mit platzenden Köpfen, irgendwas, Gedärme rausreißen. Also es war früher niemand Ding. Ne? Also Splatter und Zombie und so fand ich irgendwie immer so, das war für Ghetto-Kinder, weißt du, die keine Liebe kriegen. Ne? Ich fand das immer, ich habe Gruselfilme geliebt. Ne?
Aber hast du es gehört, Mama?
Ja, genau. Also jedem geben das sein, aber ich fand Zombie-Filme immer so, das ist nicht mein Ding. Ich finde, wenn es auch so eklig wird, weißt du, so Bügeleisen in die Fresse und weißt du, da sag ich irgendwie, muss ich nicht haben. Und deswegen fand ich halt die Gruselserie toll. Auf alle Fälle habe ich dann dieses Schreiben lesen dürfen und dann hatte Heike Dine damals die tolle Idee, Mensch, irgendwie, André, schreib doch mal einen Gegenbrief als Fan, was ich dann auch irgendwie gemacht habe. Und irgendwo ist dieser Brief, habe ich mal im Internet irgendwie gesehen, ist dieser Brief aufgetaucht. Der wurde irgendjemand, ich weiß nicht, ob das da von Miller oder die, ich weiß nicht, Frau Kirsten oder irgendwer, auf jeden Fall ist dieser Brief aufgetaucht, den ich als Jugendlicher so verfasst habe. Und wo ich dann sagte, habe ich dann so Argumente da so eingebracht, so wie, das hat erstens damit gar nichts zu tun und Kinder wollen sich doch gruseln und man muss sich doch auch gruseln als Kind, man muss auch wissen, dass es die Gefahr gibt, so wie so den Mitschnacker zum Beispiel. Jetzt für all unsere Freunde, die nicht aus dem Norden kommen, Mitschnacker, was ist das denn? Das ist so wie der böse Onkel. Ne? Also ganz viele kennen das nämlich gar nicht.
Ich kenne es auch nur durch das Hörspiel Karlchen Kruskopf, packt die Angst beim Schopf. Ich weiß nicht, welches Label, aber da ja. War die größte Gefahr Mitschnacker. Es wurde nie gesagt, was es ist. Aber ja. Ich hatte als Kind unfassbare Angst vor Mitschnackern.
Jedenfalls habe ich in diesem Brief, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen, habe ich in den Brief solche Argumente halt gebracht. Also Kinder, deswegen ist Grusel wichtig für Kinder, ne, dass sie auch wissen, dass es das Böse irgendwie gibt und dass man dann als Kind auch aufpassen muss.
Hast du dafür mehr als 50 Pfennig bekommen, wenn ich kurz fragen darf?
Für den Brief?
Ja.
Nee, der war ja schon in meinem monatlichen Lohn, in der Lohntüte mit enthalten, so quasi. Das musste ich ja irgendwie dann auch abarbeiten mit da, meine Studiozeit. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Indizierungsantrag, ob das ist, ich glaube sogar, das ist im Sande verlaufen oder wie auch immer, auf jeden Fall war es aber Miller damals zu heiß. Die haben dann irgendwie gesagt, nee, was, wollen wir nicht und haben dann die Gruselserie deshalb, das war der Grund, einschlafen lassen oder eingeschläfert. Das klingt ja noch widerlicher. Ne? Sie wurde eingeschläfert, die Gruselserie. Aber es ist so, leider. Naja, gut. Und seitdem war ich von dem Gedanken besessen, irgendwie, dass es weitergehen muss. Und da könnte ich jetzt auch mal ein böses Gerücht, oder ich möchte auch jetzt mal irgendwie so, oder was so hinter den Türen oder böse Zungen irgendwie mal sagen, möchte ich mal was aus der Welt räumen, weil war ich von den Seelbewunsch, dass Harry Francis die Serie weiterschreibt. Ich war niemals, habe ich irgendwie bei Europa, also ich sah niemals so, dass ich jetzt irgendwie, weil ich habe immer einen Kniefall vor Harry Francis gemacht, auch vor allen eigentlich immer bei Europa. Ich fand, der war cool, der hat das klasse gemacht und irgendwie, das war quasi auch so ein großes Vorbild auch. Naja, Vorbild vielleicht nicht, aber der war so in dem Kosmos drin, der gehörte für mich dazu. Und es war niemals so, dass ich dachte, so irgendwie so, eines Tages übernehme ich den oder kick ich den raus, weißt du, ich kann das besser als er oder wie auch immer. Oder ich will die Gruselserie schreiben. Das war niemals meine Intuition, überhaupt gar nicht. Und es war dann aber so, dass es irgendwie, dann gab es dann irgendwie einen Streit oder einen Rechtsstreit und Dings und Bums und Harry Francis hat auch zu viel zu tun und wie auch immer. Jedenfalls und eines Tages irgendwie war ja halt, dann ist er dann irgendwie dann von uns gegangen leider. Dann habe ich mich auch nicht angeboten und dann ist Miller quasi an mich herangetreten und hat gesagt, irgendwie könntest du dir vorstellen und dit. Innerlich war ich natürlich, ja, weil es das irgendwie so, ich habe natürlich auch dann plötzlich tierisch Schiss gekriegt und dachte, oh, was so, traue ich mir das zu, nicht los. Ich habe doch gesagt, nee, das kann ich nicht. Das war jetzt nicht so selbstbewusst, ja klar, mache ich und so, sondern es war so vielleicht nach außen, aber innerlich habe ich so gesagt, also es war mir schon ein bisschen irgendwie so, ich habe schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Das betraf jetzt, wovon ich spreche, auch die Fragezeichen natürlich jetzt, ne? Die neuen Skripte. Um jetzt wieder zur Gruselserie nochmal zu kommen, also ich wollte niemals, ich dachte immer, das muss Harry Francis, wer macht das weiter? Ich habe jahrelang dann auch Miller genervt, Gruselserie weitermachen und nicht nur Makabros, wenn ihr Makabros und Larry Brett macht, könnt ihr doch auch Gruselserie, ich habe immer Gruselserie, und die wollten irgendwann, waren die alle so genervt. Und dann war das ja so, dass Miller International dann irgendwie BMG oder BMG Family Entertainment wurde. Und dann war das dann irgendwie dann noch mehr, als ich dann gesagt habe, Gruselserie, was ist denn mit der Gruselserie? Nein, wir sind Family Entertainment, da passt eine Gruselserie nicht. Da habe ich gedacht, scheiße, weißt du, das ist jetzt ein Argument, das heißt so ein Totschlagargument. Damit konnten sie vorher nicht kommen. Naja, und dann irgendwie zogen die Jahre ins Land. Ich habe dann nochmal irgendwie dann auch mal die Produktmanagerin so von der Seite, Mensch, Gruselserie. Und dann irgendwie, ach nee, nein. So, und irgendwann, ich sag jetzt mal, sind jetzt 20, 30 Jahre eventuell vergangen. So gefühlte 100 eigentlich. Ja, und was, so eine Mumie müsste ich jetzt schon sein, wie sich das anfühlt, wie lange ich damals gewartet habe. Kam es dann irgendwann, Mensch, wir machen jetzt Streaming und Dings und Dumms und Internet und wie auch immer. Da wäre das vielleicht ganz cool, wenn man da sowas platzieren würde. Und daraufhin, wie es im Leben so ist, jetzt gucke ich mal, wo winke ich jetzt Wolfram mal zu, wie es im Leben ist, das war auch so kurz irgendwie in dem Zeitraum, als ich Wolfram kennengelernt habe. Und dann hat Wolfram, und jetzt kann das genau, das wollte ich nämlich noch mal eben erzählen, dann habe ich von Wolfram zum Geburtstag, der hat mir so ein geiles TKKG-Cover gemalt und auf die Facebook-Seite gestellt. Das sah so cool aus, das sah auch irgendwie, das ist ja, ihr könnt es ist ja auf meiner Seite, man kann sich das ja angucken. Und da kam dann plötzlich diese Idee, und dann ist so der Gedanke, entspannt, sag ich dir so, dann irgendwie so, das ist mein Mann. Weißt du, so irgendwie so Grusel, weißt du, oder so als Team irgendwie, da habe ich irgendwie gedacht, ich mach den auch sofort und so, dass ich dachte irgendwie, das von der Chemie, das geht sofort. Mhm. Er weiß, was ich meine, ich weiß, was er meint. Ich finde das geil, was er macht. Er findet gut, was ich mache. Geil, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Mhm. Und dann haben wir das quasi in so einem stillen Kämmerlein besprochen. Ich habe ihm dann auch erzählt, ja, und Gruselserie, weil da sagte dann auch einer von Sony irgendwie, dass wir, wenn, dann jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann haben wir uns dann da so zusammengesetzt, haben erstmal auch so über die alte Serie natürlich gesprochen und hat man auch dann auch so überlegt, wir beide überlegt, was könnte man für Themen dann machen. Also es war quasi so eine Zusammenarbeit. Wir haben dann, weißt du, wir mussten es ja fortsetzen. Auf der einen Seite wollten wir es auch nicht richtig, nur dass es fortgesetzt wird, sondern dass es irgendwie auch was Eigenes hat.
Genau. Also man muss ja sagen, dass die alte große Serie damals diese markanten Neon-Pink und Neon-Grünen Cover hatte. Mhm. Und 18 Folgen gab es. Und wir haben überlegt, natürlich einerseits sollte es fortgeführt werden, aber es soll natürlich auch eigenständig genug sein, um zu zeigen, es sind Jahrzehnte vergangen, es ist eine neue Generation auch an Hörern nachgewachsen. Und darum haben wir uns entschlossen, es halt auch optisch klar zu unterscheiden zu lassen. Und die Überlegung war halt, was gab es damals für Themen? Ne? Wir hatten den Werwolf, es gab den Frankensteins Sohn, es gab die Gigantameisen. Was
zählen auch immer. Sie doch mal alle auf.
Also ich zähle nicht alle auf, weil ich Angst hätte, ich vergesse jetzt welche. Das wäre dann peinlich.
Ich habe sie gerade vorliegen. Ich könnte dich natürlich, ich bin da ja. ganz ehrlich, ich habe sie nicht im Kopf, ich habe sie gerade mal aufgemacht. Ja. Deswegen.
Also die Überlegung war einfach, welche Themen gab es damals und wie wäre es, wenn es eben nicht nur 18 Folgen gewesen wären, sondern wenn es 25 Folgen und weitergegangen wäre, was hätte noch kommen müssen? Also das Yeti war nicht da, ja? Und das, ich gucke gerade mal selber, Killer-Moskitos und so eine Geschichten. Also da hat man natürlich dann überlegt, oder was auf dem offenen Meer spielt und so, was war damals noch nicht da, was müsste man quasi reinmachen, dass man das Gefühl hat, ach okay, so hätte es weitergehen können. Trotzdem war natürlich die Intention, auch optisch wirklich zu unterscheiden, dass es klar ist, es ist eben nicht einfach nur eine Fortführung, weil wir uns auch einig wären, dass es halt auch eine andere Zeit war, dass man dem auch jetzt nicht gerecht werden würde, sondern dass man halt wirklich das modern für eine neue Zielgruppe macht.
Ich fand das, muss auch sagen, also wie gesagt, um nochmal mich da in den Staub zu werfen, ich habe sie noch nicht gehört, aber rein, wenn man natürlich die Titel liest und wenn man die Cover sieht, dann finde ich, ist euch das unglaublich gut gelungen, weil es natürlich einerseits tatsächlich diesen Staffelstab mit markantem Farbkonzept weiterträgt, aber es ist gleichzeitig ein bisschen, ich würde mal sagen, comichafter vielleicht von den Darstellungen her, aber es ist auch wieder dieses Gefühl von, ich bin Horrorfan oder Gruselfan und auf welches Monster, auf welche Art von Gefahr, auf welche von Art Bedrohung habe ich heute Bock? Damals hat man ja wirklich so abgearbeitet, okay, wir haben Zombies, wir haben das Weltraum, wir haben die Alien-Variante, jetzt brauchen wir noch Tarantula, die Ameisen, Graf Dracula, klar, gesetzt. Und ihr führt diese Tradition fort, indem es auch so Referenzen natürlich im Horror gibt und man da wahrscheinlich so vor dem Regal steht und sagt, oh, ich habe Lust, hier Polterabend, das wird so Geistergeschichte irgendwie sein, Yeti haben wir noch nicht gehabt und so weiter. Ich finde das total schön, dass das so abgeschlossene Folgen sind und ihr sagt, ihr wolltet irgendwie was Neues machen, aber auch was bewahren. Ich habe jetzt unglaublich Bock reinzuhören, am liebsten jetzt direkt. Das werde ich mir für nach dem Podcast aufsparen. Aber ich finde, das ist genauso eine Fortführung, wo ich als Fan sagen würde, doch, das geht auf, zumindest wenn ich mir das Konzept so angucke.
Also bei mir war das sogar noch ein bisschen jetzt gar nicht dabei, die Vorstellung gehabt, ich bin ja immer noch ein Kind, werde ich auch hoffentlich auch immer bleiben. Und ich habe eigentlich das, also ich spreche jetzt mal nur von mir, ich weiß nicht, ob das bei Walkman, das kannst du gleich auch mal sagen mit den Bildern, aber inhaltlich habe ich eigentlich das geschrieben oder das irgendwie zu Papier gebracht, was ich als Kind oder ja auch heute mir gewünscht hätte, dass das im Laden steht und dass ich das auch, was da passiert und wie auch immer, dass ich das quasi geschrieben habe, was ich mir jetzt quasi auch gewünscht habe. Mhm. Also es war ungefähr, man könnte auch sagen, man hat so einen Traum, weißt du, oh, irgendwie so, man war auf dem Flohmarkt und hat plötzlich 5 neue alte Platten oder alte CDs gesehen. Woher kommen die denn her? Und wie auch immer. Und das, in dieser Art hat mich das, ist das so verwirklicht worden von mir. Dass das eigentlich die Umsetzung meiner Fantasie oder auch irgendwie meines, als würde man jetzt so, das habe ich geträumt und das wurde mir geweissagt. Ich habe das irgendwie schon gesehen, irgendwie in einer, wie nennt man denn das, in diese Tibeter irgendwie so vom Boden abheben.
Vision, oder?
Ja, genau. Ich hatte eine Vision. Polterabend und Yeti und Angriff der Moskitos und so. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob das bei Wolfram irgendwie so auch ist, wenn du die Dinger malst, dann stellst du dir vor oder könntest du dir vorstellen, dass du auf den Flohmarkt gehst und plötzlich genau diese Bilder, also diese Kassetten oder CDs siehst?
Oder andersrum, als ich die Dinger früher gehört habe, selbst als Kind und ich war, glaube ich, 8 oder so, als ich die ersten von meinem Bruder stibitzt hatte und die dann heimlich gehört habe, ich habe auch dabei beim Hörspiel hören immer gezeichnet. Und ich habe neulich beim Aufräumen gefunden, aus Anfang der 90er, von der Europa-Grusel-Serie meine Comic-Umsetzung als Kind gefunden. Und wenn ich jetzt zeichne und überlege ich halt, wie ich damals als 10-, 12-Jähriger saß und was hätte ich gerne gesehen. Und also von daher versuche ich auch, mir diesen Effekt zu bewahren, weil ich brauche nicht als 40-Jähriger mit 20 Jahren filmischer Sozialisierung rangehen, sondern ich versuche mir vorzustellen, wie hätte ich, als ich die Dinger damals gehört habe, das jetzt cool gefunden. Hm. Und also von daher ist es eine ganz ähnliche Herangehensweise wie bei André.
Ich denke, man kann es nur so machen. Man muss es selber, man kann ja eigentlich nur, also ich sage, wenn man Künstler ist, muss ja das, was in einem ist, muss raus. Und nur, man kann sich dann ja auch nicht verbiegen. Hm. Und deswegen bin ich auch überhaupt gar nicht für so Aufträge, Auftragsarbeit bin ich eigentlich gar nicht zu haben. Wenn nur mal einmal kurz davon abzugriffen, ich habe bei den Fragen beim vierten Thema ist plötzlich, ja du, wir müssen jetzt was über Internet, das ist gerade in. Und ich finde, ich fand immer so Computer und Dings und Internet und so, das war so wie Fußball, weißt du, das ist irgendwie was so, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Naja, dann haben sie gesagt, ja, du musst das über Internet machen. Und dann habe ich überlegt, ach du Scheiße, was ja, nee, ich will jetzt nicht, Justus Jonas und Dings und mit Internet und dem ganzen Fall. Wie ätzend ist das denn? Naja, dann habe ich dann plötzlich gesagt, ich habe die Idee. Die machen so ein virtuelles Computerspiel. Das Einzige, was das mit dem Internet zu tun hat, dass dieser Joe Dojan Dungeon den Jungs sagt, irgendwie, das Computerspiel, das kann man im Internet spielen. Und das war eigentlich das Einzige, was in der Geschichte, was mit dem Internet zu tun hat. Alles andere war gar nicht. Also ich bin für Auftragsarbeiten nicht zu haben und ich kann mich auch nicht verbiegen. Mhm. Und also deswegen nochmal zu sagen, das ist das quasi, was aus mir raus musste und was auch in Zukunft immer das, was ich schreibe, kommt aus mir selbst heraus und muss auch raus.
Also ich kann das total nachfühlen. Ich habe gerade mal so ein bisschen abgeglichen, so meine Hörerfahrung oder meine Erinnerung an die alte Gruselserie. Und für mich selber habe ich oft den Eindruck gehabt, dass mir die Folgen auch tatsächlich besser gefallen, die nicht auf einer klaren literarischen Vorlage. Dracula fand ich immer relativ lame. Frankenstein als kleines Kind super gruselig. Aber mir hat zum Beispiel immer unglaublich gut gefallen, das Duell mit dem Vampir. Diese Mixtur aus Vampir- und Werwolf-Geschichte, die ich irgendwie cleverer, die hatte einen Twist, die war auch gruseliger als diese Geschichten, wo ich als Kind schon dachte, oh, die habe ich aber alle schon mal gehört, das sind jetzt die Adaptionen.
Also apropos clever. Das ist ja wohl die einzige Folge, die meisten Logikfehler enthält.
Ja, jetzt clever ist, glaube ich, sehr relativ, aber clever kann man ja auch runterbiegen und trotzdem noch so eine Art Standard oder Abstufung haben. Nee, ich will nur darauf hinaus, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn, wie du es ja eigentlich auch gerade gesagt hast, wenn man das Gefühl hat, die Kreativität ist weniger eine Auftragsarbeit, als vielmehr so etwas, was einem rauskommt, dass die Ergebnisse dann auch viel befriedigender sein können. Vielleicht mag sie nicht jeder, aber sie sind vielleicht potenziell aufregender.
Ich kann nur sagen, sie sind dafür authentisch.
Ja.
Ich find's toll. Ich finde das irgendwie so. Ich mache das also. Ich bin jetzt überhaupt nicht narzisstisch. Ich höre mir das zu Hause an. Ich höre mir meine eigenen Sachen nicht zu Hause an. Und ich hänge sie mir auch jetzt nicht irgendwie so. Ich hänge mir auch meine goldenen Schallplatten nicht an die Wand. Ich würde auch, wenn ich bei McDonald's arbeiten würde, würde ich mir auch nicht, wenn ich Mitarbeiter des Monats wäre, würde ich mir das auch nicht zu Hause hinhängen. Ich brauche das nicht. Also die meisten Auszeichnungen und so, die stehen quasi in der Besenkammer. Ich freue mich natürlich, ne? Aber ich muss mir das jetzt nicht hinstellen und präsentieren. Guck mal, da bin ich für ausgezeichnet worden. Mir ist es wichtig, dass ich, wie gesagt, das, was in einem drin ist, dass man das nach außen gebracht hat und dass man das quasi erstellt hat, sowas. Mhm.
Aber trotzdem mal einmal gefragt, weil du es gerade sagst, was wäre denn jetzt unter dieser Maßgabe so dein Hörspiel, egal jetzt welche Serie vielleicht oder Einzelhörspiel, wo du sagst, für mich persönlich, da habe ich das am meisten getroffen, die gefällt mir persönlich, wenn ich sie jetzt hören würde, würde ich die vielleicht als erste nehmen. Also das ist da bist du am stolzesten drauf. Gibt es die?
Allgemein von Hörspielen?
Ganz egal, du hast ja viel gemacht, aber so eins, wo du sagst, doch, das war irgendwie...
Also letztendlich finde ich es immer so, das, was ich gerade als Neuestes gemacht habe. Also würde ich sagen, hier Mondera im Würgegriff der Todespflanze oder im Todesgriff der Würgepflanze, wie man es dreht und wendet. Also immer das Neueste finde ich quasi gerade am besten, weil es auch aktuell ist, weil ich das irgendwie noch im Kopf habe, weil ich auch darüber dann sprechen kann. Also ich habe noch nie was abgegeben, wo ich dachte, das ist nicht so gut.
Mhm. Aber vielleicht holen wir doch mal Wolfram ins Boot dabei, weil du bist ja so ein bisschen, du bist ja halb extern bei der Beurteilung, sage ich jetzt mal so. Ja. Hast du irgendwas vom André, wo du sagst, ey, das ist ihm schon richtig gut gelungen, das ist aus meiner Sicht so vielleicht herausragend, wenn das überhaupt möglich ist?
Also es zählen tatsächlich eine Handvoll drei Fragezeichen-Geschichten zu meinen Highlights und da, also von meinen Top Ten sind drei oder vier von den moderneren Sachen, die André geschrieben hat. Also wo er auch die Buchvorlage wirklich geschrieben hat. Nicht nur das Skript, sondern die Buchvorlage. Für mich war André tatsächlich mit seinen Umsetzung von Nightmare on Elm Street das erste Mal auf dem Schirm, weil man gemerkt hat, also was ich faszinierend fand, und das hat auch Europa ausgezeichnet, es gab ja damals viele O-Ton-Hörspiele. Alf und
El Bandi,
also 21 Drum Street, Raumschiff Enterprise, es gab ganz viele, aber die von Europa waren meistens, gibt auch ein paar Ausnahmen wie James Bond und so, aber die waren meistens eben keine reinen O-Ton-Spuren, sondern tatsächlich, wie bei Knight Rider oder bei Airwolf, wurde sich die Mühe gemacht, nochmal Skripte zu schreiben für das Medium Hörspiel. Und dann auch im Idealfall die Originalsprecher der Serien und der Filme haben dann nochmal eingesprochen. Und darum haben diese Nightmare und Elm Street Hörspiele total rausgestochen, weil man erstens mal gemerkt hat, dass sie von der Dramaturgie her fürs Medium Hörspiel geschrieben wurden. Das habe ich als Kind, auch wenn man es noch nicht so artikulieren konnte, ich habe sofort gemerkt, ich habe gemerkt, okay, die sind schon anders als die anderen O-Ton-Sachen. Und ich habe dann zwar erst später mitgekriegt, okay, das ist ja von dem Autoren und so. Also das sind für mich ganz klare Highlights. Und ja, es gibt bestimmte drei Fragezeichen-Folgen, die ich auch gerade, weil ich andere kenne, jetzt auch anders sehe und einfach merke, dass er da auch eine andere Herangehensweise hat.
Jetzt finde ich es total spannend, weil was ihr gerade angesprochen habt, also nochmal ganz kurz zur Einordnung, die es nicht direkt verstehen, mit O-Ton-Hörspielen meinst du jetzt also zum Beispiel erfolgreiche TV-Serien, die gelaufen sind, wo man dann für eine Zweitverwertung als Hörspiel einfach nur die Tonspuren genommen hat, möglicherweise ein bisschen eingekürzt oder hier und da mal Sprecher, aber eben nicht das Ganze originär oder optimiert hat als ein Hörspielerlebnis. Und genau. Die beiden Serien, Knight Rider und Nightmare on Elm Street, da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich daran vorbeigegangen bin, weil ich aufgrund der Covergestaltung, aufgrund der Inszenierung, die halt sehr, sehr nah an den Vorlagen war, mit Fotos, wie erinnere ich mich, und mit dem Original-Logo, mir damals das Gefühl gegeben hat, da kann man ja auch nicht immer so einfach reinhören, aber das ist ja wahrscheinlich genau das, was es nicht ist. Es ist eine O-Ton-Adaption und nicht so das Universum, aber optimiert als Hörerlebnis. Und das finde ich total schade im Nachhinein, weil für mich persönlich, also ich wäre ein potenzieller Kunde gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Und da kommen wir vielleicht auch zum Cover und dem, was so ein Cover, weil das ist ja ein ganz, ganz spannender Aspekt von Hörspielen auch, was ein Cover ausmacht. Also was ist wichtig, was ist nicht wichtig, aber eben ein Cover ist für mich persönlich auch immer so ein bisschen ein Versprechen gewesen für das, was drin ist. Und da noch um ein letztes Beispiel, um noch zur Gruselreihe zu kommen. Ich habe ewig lang mir die Folge Das Weltraummonster nicht zugelegt, weil da ein Roboter drauf war, mir das zu sehr im Science-Fiction-Bereich war, dass dieser Roboter in dem Hörspiel aber quasi eine absolute Nebenrolle spielt und dass das Monster, also das Alien, der eigentliche Antagonist ist. Das habe ich erst rausbekommen, als ich es dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt doch aus Sammlerzwecken mitgenommen habe, und da war ich total begeistert. Also, Cover.
ganz kurz, Wolfram. Jetzt möchte ich noch mal was klären.
Bitte,
habe ich das eben richtig verstanden?
Oh Gott, ich hoffe,
dass du die Hörspiele in Nightmare on Elm Street bis heute nicht gehört hast, weil du dachtest, das wäre ein Soundtrack gewesen in Mono mit einem dazwischen geknallten Erzähler?
Ja. Das tut mir leid. Aber was soll ich machen? Da muss ich einfach sagen, Marketingabteilung, vielleicht hättet ihr da...
Ja, grätsch mal rein, Wolfram. Was wolltest du sagen?
Ich beneide dich für die ganzen Welten, die dir noch offen stehen.
Okay. Okay, gut. Also Challenge accepted. Wo auch immer ich drauf stoßen kann, finde ich total spannend. Habe ich Bock nachzuhören. Weil ich habe mir mal, und letzte Geschichte, und dann kommen wir zu euch und zu den Covern bitte. Ich habe mir tatsächlich mal, als diese James-Bond-Hörspiele kamen, habe ich mir mal Goldfinger gekauft. Tut mir leid, ich fand's totale Mumpitz.
Also halt mal, ich muss mal ganz kurz auch in eine Lanze.
Ja nicht als Freunde vom Tisch. Tut mir leid.
Eine Lanze brechen, auch gerade für Heike Diene, ganz toll. Weil sie sich immer dafür eingesetzt hat. Sie war auch immer irgendwie überhaupt keine Freund von ein Freund von Soundtrack-Hörspielen. Weil, also das Schlimme ist ja, das sind ja Filme, also das muss man ja auch schon mal kurz erklären. Das sind ja quasi so die Tonkonserven des Films. So. Da im Film aber, immer, auch wenn die Perspektive wechselt, quasi die Stimme plötzlich mal links, rechts und in der Mitte ist, ist man gezwungen, die Tonspuren man muss es auf Mono setzen. Das ist schon mal, das mindert den Hörgenuss sowas und immens. Also, es ist, da ist wirklich so breich. Und dann wird noch der Erzähler, der hat ja nur die Aufgabe, das ist ja das Allerschlimmste, ich habe das ja jahrelang für Karussell machen müssen, leider, war auch keine schöne Arbeit. Der Erzähler hat die Aufgabe, lediglich irgendwie das zu erzählen, was man akustisch nicht wahrnehmen kann. Also wenn jemand jetzt im Film so ein Buch hochhebt, das wird nicht angesprochen. Ne? Mhm. Und deswegen hatte der Erzähler war eine furchtbare, der Erzähler hatte auch die furchtbare Aufgabe, nur so blöde Sachen dann erzählen zu müssen für die Doofen, weißt du?
Ja, doch. Ich erinnere mich an Alf zum Beispiel.
Und die Bearbeitung ist dann noch schlimmer gewesen. Dann habe ich dann irgendwie, ich schäme mich ja, ich muss mich ja fast schon dafür schämen. Ich musste sogar Power Rangers machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ich habe es nie gehört. Ich kenne natürlich die Vorlage, aber es war nie mein Fall.
Wolfgang Muss, kennst du das?
Ja, vor allem, es lebt ja Power Rangers ja von der Optik und von der Action. Und das ist halt viel mit dem Hörspiel.
Ich weiß nicht, ich habe die Kassetten jedenfalls nach Hause bekommen. Weißt du, ja, hier fünf Folgen, irgendwie so macht er, und in 6 Folgen macht man 2 Folgen immer auf ein Hörspiel, A- und B-Seite, irgendwie so machen einen Erzähler rein. Ich lege die Kassetten ein, guck das irgendwie, denke, hä? Worum geht's da? Was machen die da? Da kommen plötzlich irgendwie so Leute angeflogen aus der Wolke, man weiß gar nicht. Und dann nur, hu, ha, Sushi, pack ihn, ja, ich werde ihn eliminieren. Hu. Und dann plötzlich, Dinger kam weggefahren. Ich hab gedacht, was passiert da? Und dann habe ich meinen Bruder angerufen und gesagt, Nico, ich habe ein ganz großes Problem. Ich muss hier so einen Erzähler dazwischen knallen. Ich weiß aber nicht, was der Erzähler sagen soll, weil ich auch nicht begreife, was da passiert. Und dann sagte ich, komm mal vorbei, gucken wir uns mal an, ich erkläre dir das. Dann haben wir uns das Video angeguckt, Power Rangers, 3 Folgen. Und sagte, du, tut mir leid, ich kann dir nicht erklären, was da passiert. Das ist einfach nur dumm, bratzig und hohl. Das kann man nicht, ist nicht umzusetzen. Auf jeden Fall, ich habe das jahrelang gemacht, auch für Voyagers und Dings und Al Bundy und Kommissar Rex und was schießt mich tot. Immer den Erzähler dazwischen geknallt. So. Und Heike Diene war nie ein Freund davon. Und die wollte auch damals, und selbst als Dallas, als sie die Dallas-Rechte bekommen hatten, war Heike Diene bis zum Letzten, hat sie noch darum gekämpft, die Originalsprecher ins Studio zu holen, um das nochmal neu, schön in Stereo und in der Europa, in der gebrühten Heike Diene Körting Europa-Qualität irgendwie dann zu produzieren. Und es ist nur daran gescheitert, dass die Synchronsprecher hatten überhaupt keine Zeit aus Berlin, dafür nach Hamburg zu kommen, weil die immer tagtäglich irgendwie Dallas hier, Dallas da und Interviews machen mussten. Deswegen, das war nicht möglich. Aber Europa hat immer, wenn es ging, darauf verzichtet. Und auch bei Knight Rider, die hätten auch Tonkonserven machen können. Heike Dienecke hat gesagt, nee. Auch bei A-Team und immer so, wenn es möglich ist, immer die Originalsprecher holen, auch wie bei den 5 Freunden damals schon. Weil wir das nicht mögen. Das ist nicht unsere Welt und unsere Art von Hörspielen. Da bin ich mir eigentlich noch total konform, nur im Notfall.
Ja, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Und das Schlimme daran ist ja, das ist ja der absolute Worst Case, und deswegen freue ich mich auf das Nachholen, wenn ein an sich total tolles Hörspiel möglicherweise durch das Cover oder durch die Aufmachung am potenziellen Hörer vorbeigeht. Und das ist natürlich traurig. Umso schöner ist es ja, wenn dieses Versprechen des Covers auch in der Form eingelöst wird, dass man eben nicht das Gefühl hat, das ist irgendein Still aus der Serie, sondern es ist ein Gemälde, es ist was, was man angucken kann, was man drehen und wenden kann. Wie wichtig ist das denn heutzutage? Klar, zu Schallplattenzeiten und auch zu MC-Zeiten, da setzt man sich viel intensiver vielleicht mit sowas auseinander. Wie nehmt ihr das heute wahr? Welche Bedeutung, Wolfram, hat ein Cover für ein Hörspiel im digitalen Zeitalter, sage ich jetzt.
Ja, das ist eben die große Trennung oder der große Unterschied. Früher hat man sich die Kassette oder die Schallplatte, die hat man auf dem Schoß gehabt während des Hörens und hat die ganze Zeit das aufgesaugt. Es war der Erstkontakt im Laden. Man stand vor dem Regal und hat sich meistens nach dem Cover orientierend irgendwie, welche Masters-Folge nehme ich jetzt? Ach die, da sieht's besonders cool aus. Das ist natürlich eine Schwierigkeit, gerade beim Streaming und bei den ganzen Portalen, allein schon von der Darstellung her. Das heißt, also das Cover hat natürlich so nicht mehr die Wirkung wie damals. Ich empfinde ein Cover natürlich als extrem wichtig, generell, weil es halt der erste Kontakt ist. Also es kann durchaus eine Kaufentscheidung sein. Es weckt auf jeden Fall Interesse oder auch im schlimmen Fall auch nicht. Ne? Es sorgt dafür, dass man vorbeigeht, weiter scrollt oder im Regal eben weiterläuft und sich nicht dafür entscheidet. Und im Idealfall holt es einen ab. Da hat sich das natürlich extrem gewandelt durch die digitale Verarbeitung. Wobei, da muss man sagen, dass bei Europa natürlich Europa noch sehr präsent ist mit den analogen Sachen. Also, dass die große Serie eben auch noch auf Vinyl erscheint, ist halt wirklich, ist schon was Besonderes. Und dass überall die CDs stehen und so. Also von daher ist da der Stellenwert des Covers, glaube ich, auch nochmal ein anderer, weil es steht im Regal. Darum war es uns auch wichtig, für die neue Serie auch tatsächlich wieder Neonfarben zu benutzen. Weil das war halt damals schon in den 80ern das Aushängeschild. Man hat als Kind sofort im Weiten schon gesehen, ach krass, da stehen die Neonfarbenen. Also da bin ich sehr ambivalent. Die Bedeutung eines Covers ist halt nach wie vor wichtig. Egal, ob ich mich durch irgendeine iTunes-Galerie scrolle oder im Idealfall bleibt man anhand eines Covers stehen und guckt, okay, interessiert mich. Aber letztendlich ist es auch nicht das Maß aller Dinge. Also
Wie wichtig ist es denn für dich, André, wenn du die, du schaffst diese Geschichten, du, und dann ist natürlich das Cover auch ein Teil des Gesamtkunstwerks Hörspiel. Wie hältst du dich da eher zurück oder bist du da aktiv dabei zu sagen, nee, das muss eben eine Linie haben für mich?
Nee, doch viel intensiver, viel toller noch.
Ja.
Ich bin mit Wolfram in so einem Austausch, dass ich, letztendlich, während ich schon die Idee habe zu der Geschichte, dass wir miteinander reden, überlegen, wie könnte, in welche Richtung und du. Für jedes Hörspiel, was ich geschrieben habe, habe ich schon die Illu gehabt. Oder meist vielleicht manchmal nur eine Skizze, aber das ist ineinander verschmolzen. Also wenn Wolfram, was Wolfram gezeichnet hat, ist schon in die Geschichte mit eingeflossen. Das heißt, ich habe also quasi so eine Skizze oder die Bilder gehabt und von Anfang an, bevor ich dann geschrieben habe, sahen die Figuren schon so aus, wie Wolfram sie gemalt hat. Und deswegen ist das eine Einheit, das ist total cool, das ist geil. Das ist, ich wusste, wie die Personen aussehen, was die, denen ich denn die Dialoge in den Mund geschrieben habe und so. Und deswegen ist das, ich finde, das ist eine ganz sensible und ganz persönliche und irgendwie auch eine ganz tolle Geschichte, weil das irgendwie so ineinander. Das ist auch mit der Musik zum Beispiel. Ne? Ich weiß irgendwie, wenn wir Musik dafür bekommen haben oder wenn Musik reinkommt, die kriege ich dann auch manchmal schon, wenn ich am Schreiben bin. Das fließt so, es geht so ineinander über. Und wenn das Ding also fertig ist, ist das quasi wie ein Puzzle aus ganz vielen Aspekten, die da zusammenkommen.
Ja, also das ist, glaube ich, auch ein sehr seltener Fall, dass das so Hand in Hand geht. Also im Normalfall entstehen Cover im Nachhinein oder man hat ein Skript oder vielleicht sogar schon ein fertiges Hörspiel und bespricht dann, in welche Richtung das gehen soll. In dem Fall befruchten wir uns da quasi gegenseitig, indem wir über Ideen sprechen, André vielleicht bestimmte Szenen schildert, die ihm im Kopf schwirren und dadurch Skizzen entstehen und ich ihm dann zurückschicke und dann man wirklich im Detail spricht und was ich auch total spannend finde, weil es natürlich selten ist, dass man sich dann mit dem Autoren so in dem Austausch befindet. Und das ist für mich natürlich als Fan, auch vor allen Dingen als Europa und Fan der alten Gruselserie, total spannend, da mit bei zu sein und live quasi am Entstehungsprozess beteiligt zu sein.
Jetzt ist es ja aber auch bei der Gruselserie so, ich habe es gerade mal hier eben auch auf vor mir, weil es einfach, man kann sich so richtig drin verlieren und die Gedanken fliegen lassen bei diesen Bildern. Da hat man ja wirklich das Gefühl, wie ihr es gerade auch beschrieben habt, das sind dann unter anderem auch mal, oder es wirkt zumindest wie eine Szene, die genauso im Hörspiel vorkommt. Also das Monster greift an, die Waffe wird gezückt. Also etwas, was wo man das Gefühl hat, oh, das könnte ein Comic sein und das ist ein Still, der diese Geschichte wiedergibt. Mhm. Bei den drei Fragezeichen zum Beispiel, da ist es ja aber doch oftmals deutlich abstrakter. Mhm. Das Covermotiv eben nicht sofort irgendwie, ach, das ist ne bei Minute 34, wo sie gerade an der Schlucht vorbeifahren, sondern irgendetwas, was eher symbolischen Charakter hat oder ein bisschen abstrakter vielleicht die Thematik, die Stimmung oder eine Figur widerspiegelt. Ist das... Ich gehe jetzt mal davon aus, das sind bewusste stilistische Entscheidungen, auch die zu Serien passen oder sich etabliert haben? Oder wird das von Folge zu Folge neu gedacht? Bei den drei Fragezeichen zum Beispiel.
Ich bin in dem Prozess nicht mit drin. Das ist, ich schreibe zwar die Bücher und ich habe beim Hexenhandy, beim Vampir im Internet, ich habe meine Vorschläge damals schon, was ich mir gewünscht habe auf dem Cover, wo der Kosmos Verlag auch sehr dankbar für ist oder auch war und immer noch ist. Ist für die Illustratoren auch toll. Hatte ich gewisse Vorgaben und manchmal auch Skizzen schon gemacht. Und die wurden dann meist auch umgesetzt. Also auch das mit dem Hexenhandy da zum Beispiel, dass dann dieser Fingernagel da reindrückt mit dieser einen Antenne. Früher hatten die Handys ja immer noch, weißt du, diese hier Vodafone-Dinger, diese Antenne, ne?
Diesen Lups. Ja, die Stummel da, ja.
Ja, und es war dann so, dass die noch so einen Fingernagel hat und so. Und das war dann irgendwie im Schatten dann dadurch irgendwie wie Teufelshörner, ne? Und manchmal, glaube ich, müssen sich die Autoren, die haben ja jetzt auch gar kein Mitspracherecht. Wir haben das auch vertraglich, gibt es das nirgends, dass man irgendwie als Autor Mitspracherecht hat, wie das Cover zu werden hat.
Also ich höre es raus. Es ist halt auch von Produktion zu Produktion ein bisschen unterschiedlich, inwieweit man involviert ist oder auch nicht involviert ist. Bei der Gruselserie habe ich gerade schon gehört, es ist eher so ein also Künstler und Autor, ihr habt euch deutlich mehr miteinander ausgetauscht, um das, ich sag mal, abzugleichen oder in Form zu gießen. Wie ist es denn aus deiner Perspektive, Wolfram, als Covergestalter? Ist das sowas, wirst du da lieber allein gelassen und hast so ein paar Informationen und dann fliegen die Gedanken beziehungsweise die virtuellen Pinselstriche? Oder?
Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich genieße diesen Prozess mit André total, weil ich das Gefühl habe, dass man halt wirklich live dabei ist. Aber ich würde das nicht pauschalisieren. Ich habe schon Cover gemacht, da habe ich wirklich ein fertiges Hörspiel gehört. Da gab es von den Machern keine Vorgaben, da habe ich quasi Vorgaben gemacht. Oder es gab ganz konkrete Vorgaben und man setzt dann wirklich nur handwerkliche was um. Also das ist alles spannend. Ich würde mich nicht auf eine Sache da irgendwie versteifen wollen, dass ich sage, ich brauche völlige Freiheit. Ich finde es auch total interessant, zu versuchen, ganz konkrete Vorstellungen umzusetzen, auch wenn es erstmal scheinbar eine starke Limitierung ist in der künstlerischen Freiheit. Aber auch das finde ich total spannend, jemanden mit seinen Vorstellungen zu entsprechen und das konkret umzusetzen. Genauso spannend ist es, ein Produkt zu hören und gar keinerlei Vorgaben zu haben und dann zu versuchen, das irgendwie optisch einzutüten. Also von daher kann ich nicht sagen, was richtig oder falsch oder besser oder schlechter ist. Die Abwechslung macht es dann vor allen Dingen. Und es kommt natürlich aufs Produkt an. Also was du auch vorhin angesprochen hast, es gibt Sachen, die bieten sich an, sehr konkret, ein konkretes Szenenbild, eine konkrete Situation zu zeigen. Und andere Sachen, die erzeugen Spannung, weil sie eben nicht konkret sind oder weil sie nur was andeuten oder weil sie Appetit auf mehr machen. Und auch da kann man nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Kommt auf den Inhalt an, aufs Genre, auf die Zielgruppe. Also von daher, die Abwechslung ist es.
Wo du gerade sagst, Zielgruppe, nochmal die Frage an euch beide. Gruselserie als Teenager oder als junge Erwachsene wahrgenommen, teilweise als Kinder, also je nach Alter, Lage weg, jetzt ist sie wieder da. Wer ist denn für euch heute die Zielgruppe? Also gerade Hintergrund der Frage natürlich, Grusel ist sowas, wie weit möchte man da gehen, wie spannend soll es, darf es sein? Wen wollt ihr ansprechen?
Also ich glaube, was heißt mir, das kann man nicht mit mir beantworten. Gleich ist Wolfram dran mit den Bildern, erstmal ich oder umgekehrt, wie auch immer. Ich sage ganz pauschal, ich habe das eben schon gesagt, ich schreibe das oder habe während des Schreibens hatte ich das Ding, dass ich quasi das für mich schreibe als Zehnjährigen. Also ich finde für 10 Jahre ist für jemanden ist genau das richtige Alter, wo sich die Person dann auch wirklich gruseln kann und wo man das finde ich auch zumutbar. Es ist wie gesagt, es ist kein Splatter drinnen. Das ist auch irgendwie. Also es ist eigentlich ist es. Ich finde es witzig. Das ist wie Geisterbahn fahren. Und ich bin auch irgendwie so einige sagen, es ist ja gar nicht so horrormäßig und so. Das ist doch kein Horror. Das ist auch nicht der John Sinclair oder irgendwie oder wie weiß ich, der Mondkiller oder sonst wie die Dinger heißen. Das, was so, du weißt, was ich meine, ne? So Bleistift ins Auge und so. Das ist nicht meine Welt. Also ich würde sagen, ich habe das eigentlich so für mich konzipiert oder sagen wir 12. Um fair zu sein, das stand ja auch früher ab 12 Jahre drauf. Irgendwie so ab 12. Heimlich dürft ihr das schon ab 10 hören, Kinder. Aber sonst.
Ja, aber wie ist es denn dann in der Praxis? Ich meine, ich kann verstehen, dass das ist so die Vision, das versuchst du umzusetzen mit dem Blick auf dieses Publikum. Aber sind es denn dann auch wirklich die Jüngeren, die das hören? Oder sind es mehrheitlich Junggebliebene? Vielleicht nee, so wie also ich, die sagen, oh, das ist jetzt das, so, kannst da habe ich
nicht,
Lust.
So kannst du nicht rangehen. Ich kann nicht für alle schreiben. Weißt du, das ist in jeden erfüllen. Das ist bei den Fragezeichen genauso. Ich schreibe das letztendlich für die Altersempfehlung, die auf den Büchern steht, das heißt, glaube ich, von 9 oder ich weiß nicht, was steht da? 9 bis 12, glaube ich, oder 8 bis 12. Das ist so die Empfehlung. Und für diese Zielgruppe schreibe ich. Und das ist eigentlich auch die gleiche Zielgruppe, die ich bei der Gruselserie anvisiert habe. Also quasi für Kinder, die kurz vor der Pubertät stehen eigentlich, so ungefähr. Ne? Wie ja. Bei Hanni und nein, die sind ja auch kurz vor der Pubertät. Und deswegen, wenn so Kritik kommt, gerade in Fragezeichen und so, von Erwachsenen, da kann ich immer nur sagen, Leute, okay, ich akzeptiere das, aber ich habe ein Prinzip und einen festen Grundsatz, ich nehme nur Kritik von Kindern und Jugendlichen ernst. Und nichts, weißt du, wenn ihr das toll findet oder wenn euch das gefällt, aber ich schreibe nicht für Erwachsene. sondern ich habe die Kinder oder die Jugendlichen irgendwo vor dem geistigen Auge beim Schreiben und für die ist das, für die mache ich das, weil ich in dem Moment mich dann auch selbst irgendwie als 12-Jähriger fühle oder hineinversetze. Und deswegen finde ich das so albern, muss ich jetzt mal sagen, weil Leute, und ihr hört jetzt auch mal zu, vielleicht sind auch einige TKKG-Fans und Fragezeichen-Fans, die jetzt immer so rumnölen, die, da kann ich nur mal sagen, Leute, tut doch mal so, denkt jetzt mal, alle 40-Jährigen, ihr müsst jetzt mal, denkt mal zurück, dass ihr 10 Jahre wieder seid und dann stellt euch mal vor, da kommen in irgendwelchen 40-Jährigen, 50-Jährigen in euren Augen Opas, Mumien an und wollen sagen, die Fragezeichen irgendwie das und das, das ist scheiße. Das finde ich pädagogisch voll gut. Das ist kein guter Schreibstil. Das ist irgendwie, wie auch immer. Solche Leute haben wir doch als Kinder gesagt, Alter, bist doch ein Opa, du hast keine Ahnung, das ist cool, das ist geil, weißt du? Mhm. Du hast keine Ahnung, das ist für Kiddies und so. Zisch ab, Opa.
Ja, aber ich muss.
So, jetzt kommen heute die vierte, ich weiß nicht, du fühlst dich jetzt angesprochen, das meine ich nicht, wollte ich da nicht, dich meine ich nicht.
Das ist alles gut, ich finde es.
Da wollte mir so reingritsch. Ich wollte nur sagen, man kann doch irgendwie, denk doch mal, weißt du, so, ich finde es absolut jetzt als 40-Jähriger, weißt du, eine Rezension an auch zu schreiben über ein Jugendbuch, das eigentlich für Kinder ist, weißt du, ich finde, das sollen Kinder beurteilen. Und ich finde auch, wenn ein Walt Disney-Film kommt, ne, der soll muss eigentlich den Kindern gefallen. Und wenn das Erwachsene auch toll finden, ist das super. Aber was hat ein Erwachsener davon, wenn er sagt, also der neue Disney-Film, Mann, der hat mir nicht zugesagt und das ist von einem pädagogischen Standpunkt und die Kinder jubeln und sind begeistert und er schreibt trotzdem da so was Negatives irgendwie so rein. Das finde ich irgendwie so, Leute, das ist für Kinder und für Jugendliche und wem das gefällt, kommt alle mit ins Boot. Aber so rumnörgeln und so negative Stimmung machen, ne?
Ich kann das komplett verstehen und ich glaube auch, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie aus Macherperspektive es schwer ist oder einfach unmöglich ist. Deswegen ist es völlig respektabel, sich zu entscheiden für eine Gruppe, damit man kann es nicht verwässern, du kannst nicht alle befriedigen, aber trotzdem, um eine Lanze zu brechen, zumindest für die. Und mit Wolfram haben wir ja jemanden hier auch sitzen, der noch im hohen Erwachsenenalter aus Fanperspektive sich mit dieser kindlichen Leidenschaft, jugendlichen Leidenschaft, du hast es vorangetrieben, ich ja letztendlich auch. Deswegen vielleicht einmal die Frage an dich, Wolfram.
Ja.
Also diese Menschen sind ja wichtig, weil sie natürlich auch dazu beigetragen haben, bestimmt, dass, also ich meine jetzt die älter werdenden, dieses gesamte Schiff, diese Faszination, das alles am Laufen zu halten, weil ja vielleicht nicht immer wieder die Kids so nachwachsen, um das Ganze so zu befeuern. Was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist.
Klar.
Wie ist das jetzt bei dir als jemand, der einerseits krasser Fan ist, du hast deine Zeitung gehabt, du hast die Chronik. Mit welchen Ohren hörst du denn heute Hörspiele? Neue wie alte? Bemühst du dich, das immer so eben aus dieser Kinderperspektive zu hören? Oder ist dann auch mal der Erwachsene, der Gereifte, der erfahrene Wolfram, der sagt, ey, ganz ehrlich, das ist echt absoluter Mist. Das könnte ich nicht mal als Kind gut finden. Um es mal extrem zu formulieren.
Ja, mit Sicherheit ist das auch. Ich versuche immer ein bisschen, also ich tue mir auch nicht mehr alles an. Ich bin da aber auch bei André, dass ich sage, wenn mir was nicht gefällt und ich merke, seit 50 Folgen passiert da nichts mehr, dann bin ich auch irgendwann raus. Was ich versuche immer zu berücksichtigen ist, egal ob es jetzt, nehmen wir die Gruselserie, als ich die in den 80ern gehört habe, habe ich noch keinen einzelnen Zombie-Film gesehen. Ich habe noch keinen Dracula-Film gesehen. Ich habe noch nie einen Mumien-Film gesehen und hatte immer nur die Vorstellung, das war der Türöffner. Diese Hörspiele waren der Türöffner in ein Genre, was erst in den nächsten Jahren kommt. Und das kann man natürlich nicht wiederholen. Und dessen bin ich mir bewusst. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gruselhörspiel höre, habe ich natürlich einen ganz anderen Background. Ich habe ganz andere filmische Sozialisation hinter mir und bin und das versuche ich, egal ob ich ein Cover umsetze oder selber als Konsument es höre, schon mit einfließen zu lassen. Dass ich sage, okay, ich kann mich dann schon reinversetzen, wie hätte ich das damals gefunden und hätte mir das zugesagt. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ich aber warte, dass ich mit 40 noch genauso gekitzelt werde wie mit 8, 9, 10, dann mache ich mir was vor.
Ja. Gut, das ist, glaube ich, auch etwas, das kann dann kein Film, kein Hörspiel, das kann kein künstlerisches Projekt in diesem Bereich leisten. Das ist, glaube ich, klar. Mit Blick auf die Uhr.
Andrea,
ich hätte noch eine Frage an dich, weil du hast es vorhin gesagt und ich finde es tatsächlich auch spannend, weil du es angedeutet hast, aber wir werden langsam so in Richtung Zielgerade mal einbiegen. Das soll aber uns nicht davon abhalten, weiter spannend zu reden. Aber André, kurz zurück zu dir kommt. Autorenperspektive. Du machst Einzelhörspiele, abgeschlossene Geschichten und du machst auch Serielles. Dinge, wo man vielleicht Dinge wieder aufgreifen muss, die vorher waren, wo man Running Gags einbauen muss, wo man Figuren etc. pp. Weiterführen muss, weil man nicht dran vorbeikommt, weil die Leute das erwarten. Was reizt dich mehr? Das abgeschlossene Neue, das Universum für sich oder Teil einer längeren Geschichte zu sein?
Also ich liebe Serien. Ich liebe, was ich ich finde abgeschlossene Geschichten eigentlich schön. Was ich an Serien liebe, ist, das hat so was Beruhigendes, weil es weitergeht. Es ist nicht zu Ende, weil ich finde immer so, wenn das schön ist und will man nicht, dass es zu Ende ist. Und es ist natürlich toll, weißt du, wenn so ein Fortsetzungsding was zum immer irgendwie so weitergeht. Ich finde, das ist irgendwie, das hat beides was. Auf der einen Seite ist es schön, wenn es abgeschlossen ist, so ein Märchen, dann kann man, weißt du, kann man beruhigt einschlafen, weil man weiß, so, man kennt das Ende, so jetzt ist alles abgeschlossen. Aber es ist auch schön, wenn man weiß, so, man sieht die und die, die sehen man nächste Woche oder hört man die wieder. Und dann weiß man, wie es weitergeht. Aber hat beides so seine Berechtigung. Was meinst du jetzt bei mir? Also was meinst du, sprichst du da irgendwas von mir drauf? Von der Serie?
Nein, einfach nur ganz generell, ob so aus einer künstlerischen Perspektive, ob es etwas gibt, was für dich einfach befriedigender ist, wenn es darum geht, sich selbst zu verwirklichen. Also etwas aufzunehmen und weiterzuspinnen oder zu sagen, ich habe hier die komplett weiße Leinwand und das ist alles, was hier steht und gemalt und geschrieben wird, das ist meins. Sag ich jetzt mal.
Ja, ich überlege nur gerade. Ich habe also Fortsetzungssachen habe ich eigentlich jetzt nie eigene jetzt. Also Nightmare war zum Beispiel immer eine Fortsetzungsgeschichte. Aber sonst habe ich bisher immer nur abgeschlossene Sachen gemacht.
Ja gut, drei Fragezeichen ist dann für mich so im weitesten Sinne zumindest eine Fortsetzung. Aber ich glaube, wir haben verstanden.
Aber da hast du mir gesagt, irgendwie, du hast mir gerade gesagt, dass die sich entwickeln und so. In Serien dürfen sich ja die Charaktere nicht entwickeln. Das ist ja, das finde ich, das ein bisschen so das Traurige an der Sache.
Also das ist dann schon eine Limitierung.
Dagobert darf zum Beispiel in die Pleite werden, weißt du? Dann ist er nicht Monke Dagobert mit dem Geldspeicher. Ja. Donald Duck darf nicht irgendwie plötzlich immer nur Glück haben und so. Also es ist irgendwie, das ist das Traurige, finde ich auch. Das ist so der Nachteil an Serien.
Oder man sagt, ich breche damit und mache genau das, was man nicht erwartet. Und das kann scheitern, krachend, weil es niemand mitnehmen möchte, sein Vertrautes zu verlieren. Oder eben sagt, ey, das hätte ich ja nie gedacht, dass Justus Jonas jetzt plötzlich XY macht oder ist.
Ja, das gibt's ja nicht. Also das kann innerhalb der einen Geschichte ist das so, aber am Ende muss es wieder so sein, dass es wieder der Zustand des Anfangs wieder hergestellt ist. Also das heißt, wenn die drei Fragezeichen einen Hund kriegen, ne, in der Geschichte oder einen Hund pflegen müssen, müssen sie am Ende der Geschichte, muss der Hund wieder abgegeben werden. Also den können sie nicht behalten.
Ein sehr trauriges Leben, was ja. Die drei Fragezeichen führen. Das ist so die Frage, die gehört einfach dazu. Ihr seid Fans, ihr seid Macher. Was ist das absolute Lieblingshörspiel, was ihr habt? Egal von wem, ob von euch, von anderen, wie auch immer. Wenn es mehrere sind, ist auch okay, aber irgendwie das, wo ihr sagt, das ist mein Ding.
Und das hat nichts damit zu tun, dass ich für Europa die Sachen mache. Es ist tatsächlich ein Europa-Hörspiel. Ich hätte eine Top 5, aber wirklich nur eins. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, das wäre von Larry Brent Folge 2, Marotsch, der Vampirkiller. Das ist für mich rundum perfekt.
Sehr gut. Keine schlechte Wahl, möchte ich sagen. André, hast du so etwas
auch? Ja, selbstverständlich auch. Bei mir ist es das Gespenst vom Schlosshotel, in der Originalfassung. Die zweite Fassung, die fand ich dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man findet immer das Original besser, wenn man das Original zuerst gehört hat. Ja, das ist mein absoluter Favorit. Das Gespenst vom Schlosshotel ist nämlich der Burner. Der alte Wagner. Dieses Lachen, wenn der da irgendwie zu diesem Gang da lacht. Ich habe mir als Kind so in die Hose geschissen und dann habe ich die Platte, das muss ich doch ganz schnell erzählen, da habe ich einen Kunstunterricht, als wir zeichnen hatten, durften wir eine Schallplatte mitbringen, da habe ich die mitgebracht, da haben zwei, bei Tageslicht, ne, zwei Mädchen sind aufgesprungen, haben geschrien, haben einer hat angefangen zu heulen, da musste die Lehrerin die Platte ausschalten. Und ich fand das total cool, Mensch, dass die sich so in die Hose gemacht hat mich beölt, weil ich das geil fand, weil die so richtig mitgegangen.
Ja.
Weißt du, das muss man ja auch mal so sehen. Man findet, weißt du, die ist so abgegangen, die war da drin und die ist plötzlich am helllichten Tag hat die geschrien, als wäre das alles echt.
Ich fand das auch absolut denkwürdig. Also das ist ja von der Atmosphäre und vom Gruselfaktor, ich habe da auch wahnsinnige Angst gehabt früher.
Weil da ist ja gar nichts Großes passiert. Weißt du, da ist überhaupt nichts Großes Ich meine, das war schon alles schräg und bizarr. Weil das, ja. die Leute, die das kennen, die wissen, wovon ich spreche. Und die feiern das auch ab heute immer noch. Aber ich meine, was ist das Schlimmes passiert?
Ja, aber das ist dieses Kopfkino natürlich. Mit den Geistern, mit dem Knarzen, mit den Geistern. Das ist dann halt mehr als die sprechende Spinne, die auf der Waldbühne auftaucht und ihre Motive offenbart. Das funktioniert dann vielleicht auch für Kinder und auch für Erwachsene besser, weil es eben diese Blankspots sind, die man mit dem Kopf füllt. Aber darf ich nochmal, sorry, jetzt muss ich noch eine Folgefrage, weil du es gerade aufgebracht hast. Noch letztes Ding, Gruselserie. Es wurde ja mal neu aufgelegt dann, mit diesen Cybercovern dann auch, mit reduzierten Titeln, die nicht mehr ganz so plakativ waren. Aber, das habe ich mich tatsächlich immer gefragt, vielleicht hast du darauf die Antwort. Da wurden ja nur selektiv Folgen von der Original-Gruselserie wieder aufgelegt. Und für mich eben, wir haben jetzt gerade mit dem Schloss des Grauens ich habe es vorhin gesagt, Duell mit dem Vampir, zwei persönliche Herzensfolgen für mich. Ich hatte den Eindruck, es waren eher für mich persönlich die schlechteren Folgen, die teilweise neu aufgelegt wurden. Also wie wurde da die Auswahl getroffen? Jetzt mal unabhängig davon, was ich persönlich davon halte.
Da habe ich nichts mit zu tun.
Ach, schade. Eine riesenlange Frage und eine ganz kurze Antwort.
Kann ich dir sagen.
Oh, Wolfram.
Es wurden einfach die erfolgreichsten genommen.
Oh, das ist dann immer gut. Dann hat man selber, ist man selber der Sohn.
Wieso weißt du das, Wolfram? Ja, oder vermutest du es?
Nee, das, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber darüber haben wir gesprochen im Zuge der Chronik und da war das Auswahlkriterium, einfach die verkaufsstärksten Titel nochmal aufzulegen.
Ist ja auch eigentlich nachvollziehbar, ne?
Ja, klar.
Ja, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, der Geschmack ist dann eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Weil,
warte, ja, noch nicht auflegen!
Es ist eine sehr, wie soll ich sagen?
Achso, wir sind ja hier ohne Fernseher.
Was hast du denn?
Wir sind also, hier ohne Kamera.
Also André kramt gerade in einer Tasche.
Oh. Ja, die neueste, gerade rausgekommen heute.
Also was mir gerade in die Hand gedrückt wird, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist Folge 7 der Gruselserie der neuen in Neongelb gehalten als Primärfarbe, sage ich jetzt mal. Mondera im Todesgriff der Würgepflanze. Ich sehe eine Frau, die sich gerade in selbigem Würgegriff der Todespflanze schmerzverzerrtes Gesicht zum Telefonhörer greifend befindet. Da sind wir wieder. Ich habe das Gefühl, dieses Versprechen, was hier, das wird eingelöst. Ich find's total klasse. Das werde ich hören. Leute, das ist super. Ist das schon raus?
Ja, also es ist jetzt am Wochenende, Freitag ist hier erschienen.
Mondera. Allein der Name ist ja schon ganz wunderbar.
Nimm nicht verraten, worum es geht. Wie findest du das Cover? Das Cover, das ist Cover geil. Super. Und der Titel ist geil und der Inhalt und die Sprecher und die Musik ist geil und die Atmo ist geil. Und ich finde, das ist, also wie habt ihr eben schon gesagt, ich finde, das Aktuellste ist immer das Beste. Mhm. Und mir gefällt die sehr gut. Und wir sind jetzt gerade an der 8 und Wolfram muss auch jetzt gleich ganz schnell auflegen und das Cover weiter skizzieren. Der Folge 9, also die 8 sind wir gerade produzieren, am Vorbereiten, am Werken sind wir jetzt schon an der 9. Und wie gesagt, husch, husch, Wolfram, ran ans Papier. Ich fahre jetzt nämlich auch gleich nach Hause, schmeiß den Laptop an und tipp weiter. Ich bin fast fertig. Ja.
Fantastisch.
Ich spitze schon mal die Bleistifte an.
Alles
geht
klar.
Gleich weiter.
Ich danke euch sehr. Ich fand das ganz fantastisch mit euch beiden. Ganz tolle Geschichten zu hören. Nein, es hat einen Riesenspaß
gemacht. Oder sagst du das zu jedem?
Auch, aber weil es wahr ist. Einfach, weil es wahr ist. Nein, das ist... Ja. Nein, es war wirklich ganz toll, mit euch in Sachen zu blicken aus Perspektiven, die wir vielleicht so standardmäßig nicht hatten. Wer weiß, ich würde mich total freuen, wenn wir vielleicht in der einen oder anderen Form mal wieder zusammenkommen.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich hatte das Gefühl, das war eigentlich jetzt nur so ein Warm-up. Aber es ist vorbei, das finde ich irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist doch gar nicht, wir sind gar nicht ins Detail gegangen.
Das darf ich aber als positives Zeichen zum Ende mitnehmen. Also, dass es ja auch einigermaßen Spaß gemacht hat.
Ja, ich habe mir, ich bin ganz fasziniert. Ich habe das, eine Premiere ist das, ich habe das heute noch nie gemacht.
Ja, umso
besser.
Das war
heute das erste Mal. Ich habe auch zu Wolfram wollte ich auch gestern wissen, wie funktioniert denn das? Was macht man da? Wie geht das? Irgendwie wird man dabei gefilmt und so.
Ja, wunderbar. Eine weitere Premiere. Das ist toll. Also, André Minninger hat seine Podcast-Premiere bei uns gefeiert. Das ist fantastisch. Wolfram, ich grüße auch dich und ich hoffe, du hast auch eine ganz gute Zeit jetzt gehabt, ja?
Total, total. Und ich muss auch sagen, ich höre einen Podcast total gern beim Zeichnen. Also ich, gut, jetzt die Folge, weiß nicht, ob ich mir die jetzt nochmal anhöre, obwohl zum Gegenhören. Aber ich genieße den sehr. Tolle Arbeit, die ihr macht.
Vielen, vielen Dank.
Und ja, Antonio, ich wollte mich auch bedanken bei Colin und bei der Johanna, der Frau an der Technik, die Uhura von der Enterprise quasi. Und Wolfram, die ganze Zeit dich hinzugeschaltet zu sehen, ist auch toll auf dem Monitor.
Und, ja, hoffentlich bald wieder live.
Und jetzt sag mal ganz kurz, jetzt mal ernsthaft, ich weiß, es ist ja schon abgeschaltet. Waren die gut?
Ihr wart sehr gut. Ich sage immer, wenn ich mich keine Minute gelangweilt habe, dann haben es die Zuschauerinnen wahrscheinlich auch nicht. In diesem Sinne, ich bedanke mich noch ein letztes Mal, Finaldank auch an euch da draußen natürlich
fürs Zuhören. Die Frage habe ich noch. Nein, war nur ein Scherz.
Alles klar. Also, vielen Dank. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare, wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback auch zu unseren Folgen. Und hört weiter fleißig den Hörspielplatz. Das freut uns natürlich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.